Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast. Ich bin der Marvin und wieder an meiner Seite und ich freue mich sehr, der wunderbare Strigger. Hallo, schön, dass du da bist.
Ja, hallöchen Marvin und ja, schön, dass ich wieder hier sein kann, damit wir über 16 Karat Gold reden können.
Oh ja, liebe Leute, es ist die 16 Karat Gold-Zeit. Es ist die Zeit im Jahr, im Catch-Jahr in Deutschland, bei dem es fast bei jedem kribbelt, denn es ist viel los. Es gab einige Ausscheidungskämpfe, Turnierkämpfe, Vorturnierkämpfe und jetzt ist klar, wie das Roster aussieht, wie die 16 Teilnehmer, Teilnehmerinnen alle heißen. Auf die werden wir nachher ganz genau schauen und natürlich auch so ein bisschen so den Vibe irgendwie beschreiben, was wir vielleicht planen, aber auch was das überhaupt bedeutet, denn es ist natürlich ein besonderes Datum und aufgrund dieses besonderen Datums lädt die WXW nicht nur zu dem Karat ein, sondern zu einem ganz speziellen Inner Circle, denn es ist ja tatsächlich ein Homecoming. Die WXW kommt zurück nach Essen.
Crazy, ne? Also ich, warte mal, die letzte Show war 2006, das war Fan Appreciation Night 2006.
20 Jahre her.
20 Jahre her. Und die waren auch gar nicht so lange tatsächlich im Tour. Das kommt uns irgendwie länger vor, glaube ich, ne?
Ja.
Das war 2005, wenn ich das richtig sehe, war die erste Turok-Show. Zumindest ist es hier auf Cage Match angegeben. Ich gehe nochmal gleich eben in das Jahr 2005, weil im Jahr 2004 war ich zum ersten Mal bei der WXW. Das war in der Musikpalette im Januar 2004. Da war ich zum ersten Mal da. Warte mal, jetzt gehe ich mal eben hier rein.
Du hattest relativ viele unterschiedliche Venues. Du, das Turok hattest halt 2005. Du hattest dann die Musikpalette. Das Roxy hatten wir zwischendrin auch.
Warte mal, das Roxy und das Turok ist das gleiche.
Stimmt, du hast recht. Genau, das war nämlich genau das. Es hieß erst Roxy und ist dann umbenannt worden ins Turok.
Genau. Ja, genau. So, und deswegen taucht das hier gerade so nicht auf. Aber genau. Ja, meine erste Show, Then We Called 187, war im Europapalast. Dann ging es rüber. Nee, dann waren nochmal zwei Shows in der Musikpalette, glaube ich. Ja, genau. Und dann ging es rüber zur war auch noch Musikpalette. Musikpalette war eine ganze Zeit lang. Also Turok jedenfalls 2005 war da die Hochzeit. 2005, 2006 war die Hochzeit vom Turok. Da gab es unter anderem auch Burning. Ne? Da hat dann Burning Tag 2, da war Keta Kobashi gegen Ares. Es gab im Turok, wenn ich das jetzt wieder nicht verwechsel, gab es doch auch das Junior Tournament, da bin ich mir jetzt aber gerade nicht sicher. Kann auch sein, dass es woanders gewesen ist. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich gucke nur gerade spontan drauf. Aber es gab jedenfalls auch einige wirkliche Highlights, die es im Turok gegeben hat. Unter anderem erinnere ich mich da gerne an Robbie Brooks hat gegen Chris Hero um den WXW World Heavyweight Title damals. Das war ein cooles Match, das war eine coole Zeit. Dann hatten wir natürlich das erste 16 Karat Gold, das hat auch da stattgefunden.
Ja, aber genau das ist ja die besondere Bedeutung, der wir hier Rechnung tragen. 20 Jahre 16 Karat Gold, das war ein wahnsinniger, spannender Start. Lustigerweise hatten wir uns damals ja auch schon darüber unterhalten, bevor es wirklich zu so einem Turnier kam, haben wir gedacht, wie geil es wäre, wenn es vielleicht sowas wie ein Turnier geben würde. Und dann hat es die WXW im Jahre 2006 dann möglich gemacht. Der Start war im Turok, da kann man natürlich jetzt ehrlich auch zugeben, heutzutage im Turok wäre es ein bisschen klein, denn ich würde auch jetzt wieder erwarten, dass in diesem Jahr roundabout 1000 Leute nach Oberhausen strömen, um sich das Karat zu geben. Aber das waren halt die Anfänge und umso schöner, dass wir dann halt wirklich nochmal den Back to the Roots dann mehr oder weniger feiern.
Ja,
bei Inner Circle in Essen, im Turok. Ich freue mich sehr. Ich finde, das ist wirklich der Schluss eines Kreises, muss ich sagen. Natürlich sind noch keine Matches angekündigt, aber es kribbelt mich trotzdem und ich habe so Bock, dass wir das mal wieder machen. Ich muss echt sagen, und das ganz ehrlich, ich habe mir zuerst Karten für Inner Circle gekauft, bevor ich mir Karten
gekauft habe. Ich auch, direkt nach Karat letztes Jahr, sofort. Das war das Erste, was ich nach Karat gemacht habe.
Ja, es zeigt auch, wie absurd und besonders das ist, ne?
Ja, ich bin gerade nochmal übrigens, das Turnier, was ich meinte, das World Lightweight Tournament, was ich gerade ansprach, das hat in der Musikpalette stattgefunden, deswegen taucht es gerade bei der Turok-Liste nicht auf. Das war auch ein legendärer Event damals noch in Essen. Da war das Finale, also wenn man die Namen sich so anguckt, ne? Tommy End besiegt Emil Sitochi, Mike Quackenbush, Pac und Ricky Marvin.
Unfassbar.
Das war ein krasser Name damals halt für diese Zeit auch schon und später natürlich auch. Ja, und mit dem Turok verbindet uns natürlich nicht nur das Wrestling an sich, sondern auch immer das Zusammensein vorher und nachher, nach den Shows, vor den Shows. Ne? Also Essen war lange Zeit dann eben, oder was heißt lange Zeit? Gar nicht so lange Zeit, aber irgendwie war es prägend für uns. Ne?
Auf jeden Fall.
Dass wir uns da so zusammengesetzt haben. Das zweite 16 Karat Gold, das war im Mai und das hat auch stattgefunden in Essen, auch in der Musikpalette damals.
Genau.
Und da weiß ich nämlich noch, dass wir im Biergarten vom Café Nord gesessen haben, weil das natürlich schon Mai, Anfang Mai gewesen ist, ne?
Ja.
Und das Café Nord hat für uns auch immer eine ganz besondere Bedeutung gehabt, denn der ehemalige Besitzer von der WXW, Hate, der hat vor den Shows auch immer da sich mit Leuten getroffen, ne? Und das heißt, wir haben unter anderem da auch mal mit denen am Tisch gesessen, ein bisschen Bierchen getrunken vor der Show, Pizza gegessen, Currywurst gegessen, was man so da im Nord isst. Mhm. Und dann so ein bisschen geplaudert, ne? Und dann kamen da manchmal so ein paar Sachen bei rum, so was in den nächsten Monaten so stattfinden wird. Und das war halt immer eine ganz schöne Atmosphäre, die es da hat, die es da gab. Und wir werden diesmal auch auf jeden Fall vorher noch ins Nord gehen. Da bin ich hundertprozentig dafür.
Mhm, auf jeden Fall.
Ich war nämlich vor 2 Jahren selbst noch mal da.
Ach,
ja, also es hat sich nicht so viel verändert, aber es gibt neue Toiletten, wenn ich das richtig im Kopf habe. man kann, wenn ich das richtig sehe, immer noch da parken, wo ich vor 20 Jahren auch schon mal geparkt habe, nämlich auf der anderen Straßenseite vom Nord, vom Nordring da in Essen. Ist immer noch exakt der gleiche Parkplatz, exakt die gleiche Location. Und das wird halt ein cooler Throwback sein.
Es ist allein genau das ein cooler Throwback. Du sagst richtig, ich erinnere mich an die Nächte, Abende, Tage, die wir im Nord auch verbracht haben. Damals regelmäßig, sei er gegrüßt, vielleicht hört er ja zu. Josie, noch einer derjenigen, mit denen ich dann regelmäßig gefahren bin. Ich erinnere mich an die Abende, mit denen er dann auch mit Hate beispielsweise Arm in Arm umschlungen bei einem Bierchen. Ich erinnere mich an eine legendäre Szene, in der irgendwie auch geweint wurde. Ich weiß nicht mehr genau, worum es da ging. Also da war sehr, sehr viel, ja, und das war irgendwie für uns alle eine prägende Zeit. Das Nord war genau der Treffpunkt, den es früher gab, wo du dann auch mal irgendwie mitbekommen hast, wie teuer der ein oder andere Wrestler dann eigentlich auch war, der dann geholt wurde, ne? Erinnere
an. Nicht nur bei der WXW, da haben wir nochmal gehört, was andere Promotions so ausgegeben haben, genau, für ihre Leute.
Und dann wusstest du einigermaßen über die prekäre finanzielle Situation der WXW Bescheid. Die damals prekäre, muss ich ja zur Konkretisierung sagen, aber das war natürlich schon etwas. Das war für uns alle eine brutal prägende Zeit, bevor es dann nach Oberhausen ging. Oberhausen war dann für alle dann irgendwie der nächste Schritt. Aber Essen war jahrelang das Go-To-Ding. Weiß ich auch noch mit Josie und auch mit anderen Leuten wie Dennis, vielleicht hört er auch mal zu, lange nicht mehr gesehen, sind wir alle nach Essen gefahren. Ganz klares Setup. Immer erst zu Subway gegangen, großes Sandwich reingeflatscht, 3 Cookies noch, ja, noch mitgenommen, damit Stärkung für den Abend beginnt. Ich kann mich tatsächlich auch gerade in Essen an Events erinnern, wo ich beispielsweise Freunde von mir, die keine Ahnung vom Wrestling hatten, aber auch mitgenommen habe, weil für die war zumindest dann diese Hardcore-Sachen, die es ja regelmäßig damals auch in Essen gab, hatten irgendwie was, aber es war halt von allem sehr, sehr viel, weil wenn du dir überlegst, wie lang Essen die WXW ja auch geprägt hat, wenn du dir jetzt mal genau, ich habe mir ja genau dieses Karat Gold Tournament 2007 mal angeguckt, was ja immer noch in Essen stattgefunden hat, wenn ich überlege.
Ja, das habe ich noch auf DVD zu Hause stehen tatsächlich.
Es ist einer der wahnsinnigsten Tag 2s aller Zeiten, wenn du überlegst. Castagnoli am Start gewesen, Nigel McGuinness noch Pack in einem random Six-Way mit Tommy End unter anderem, das muss man auch mal vorstellen.
Hast Chris Rio Saito von Dragon Gate war da.
Ey, was ist das denn?
Peak, was seine Leistungsfähigkeit angeht.
Auf jeden Fall auch Goshi Ozaki beispielsweise, der übrigens damals gegen Murat Bosporus, damals noch einer der absoluten europäischen Top-Hoffnungen, und nebenbei hast du noch einen El Generico da rumflatschen sehen, also meine Güte. Also es ist wirklich Wahnsinn, was wir da geboten bekommen haben über Jahre, ja, viele Jahre, bevor es dann halt irgendwann wirklich dann dauerhaft nach Oberhausen ging.
Ganz kurz dazu, zu der Timeline, die dazu geführt hat. Also die letzte Show, die es in Essen gegeben hat, war tatsächlich das von mir genannte, lass mich kurz verifizieren, ob das stimmt, wenn ich nochmal nach 2007 gucke, ob da noch Essen drin steht. Ah ja, tatsächlich, warte mal. Die sind schon damals für die Anniversary Show 2006 in Soest gewesen. Das war ja das Sonic. Mhm. Ja, und 2007 haben noch Shows in Essen stattgefunden, aber danach.
Ja, du hast den Mix gehabt. Du hast den Mix gehabt.
Genau, du hast einen Mix gehabt. Ich weiß noch, dass Back to the Roots 6, das war 27.01.2007, das wurde kurzfristig umverlegt von Soest nach Oberhausen. Das war die erste Show, die in der Turbinenhalle stattgefunden hat. Und es war Eine brutal schlechte Show, die eine Bewertung von 2,63 bei Cage Match hat. Und das ist auch absolut gerechtfertigt. Und das war grauenvoll, diese Show. Und da waren auch gar nicht viele Zuschauer da. Und das heißt, es haben sich ganz viele Zuschauer, so, also die wenigen Zuschauer, die da waren, 138, haben sich verlaufen in dieser großen Turbinenhalle zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Danach ging es nochmal ein paar Mal nach Essen zurück. Und dann war es aber so, dass sie irgendwann nicht mehr in Essen veranstalten durften, weil das Ordnungsamt festgestellt hat, dass Pro Wrestling die Zweckentfremdung einer Tanzfläche sei. Das weiß ich auch noch.
Nun ja,
und dann, dann ging es halt dann, ich glaube, die letzte Soos-Show war 15.12.2007. Das ist übrigens, irgendwann in diesem Jahr habe ich in Soest auch meinen WXW-Hoodie bekommen, den ich exakt gerade jetzt noch hier trage. Also der ist auch schon 20 Jahre alt. Und dann gab es noch ein paar Shows in Essen, dann aber wurde eigentlich Oberhausen die Standard-Location für WXW. Ab Juni 2006 haben sie noch in Oberhausen und nicht mehr in Essen veranstaltet.
Ja, meistens halt, ne? Also auch manchmal noch, wie gesagt, noch manchmal noch in Essen, ne? Du hast 2008 das Karat auch noch mal in Essen gehabt in der
aber danach
genau,
halt.
Genau. Also es ist wirklich schon spannend gewesen, dass dann irgendwann gab es dann halt eben diesen Switch Richtung Oberhausen weg von Essen. Ja, spätestens da war es dann halt wirklich dieses dauerhafte Ding. Und deswegen, also es ist wirklich schon eine ganze Weile her. Trotzdem für die, gerade für die Alten natürlich total spannend zu sehen, wie es dann im Endeffekt läuft. Wir haben ja letztes Anniversary gefeiert, wie dann wirklich, ja, vielleicht kommt ja der eine oder andere, der ursprünglich in Essen ist.
Ja.
Ich will nicht ausschließen, dass vielleicht Hate sich nochmal die Ehre gibt, der ja schönerweise jetzt bei der Anniversary-Show auch dabei war, auch einer derjenigen, die geehrt wurden, dafür, dass sie halt ja so lange der WXW auch wichtige Bestandteile waren. So. Also gucken wir mal, was passiert. Ne?
Ja, das wär cool.
Vielleicht kriegt man ja eine ganz gute Mischung hin, weil auch damals hat ja schon die WXW einen Hybridstil ausgezeichnet, so eine Art auch wirklich japanische Wrestler, die am Start waren, Mix mit amerikanischen Wrestlern und dann den Besten aus europäischen Talenten. Sowas im Kleinen könnte ich mir auf jeden Fall für eine Inner Circle Show auch vorstellen. Und warum, das können wir ja gleich nämlich mal besprechen, denn es ist so, wenn wir auf das 16 Karat Gold Tournament gucken und auf die einzelnen Teilnehmer, da müssen wir feststellen, das ist für mich wahrscheinlich das spannendste Teilnehmerfeld, TeilnehmerInnenfeld seit dem Ende von Corona, würde ich behaupten, seit dieser Corona-Pandemie. Denn wenn wir da alles haben, ich gehe mal so eins nach dem anderen durch, da muss ich schon sagen, wow, das sind spannende Ankündigungen. Gleich eine der ersten Ankündigungen war ja Chihiro Hashimoto, also eine Wrestlerin aus Japan, die viel früher im Ring unterwegs war, auch Judo da eine deutliche Basis mitbringt, langjährige prägende Wrestlerin von Sendai Girls Pro Wrestling, ist aktuelle Sendai Girls World Champion. Den Titel hat sie übrigens von Mike Satomura geholt. Also auch da wieder die WXW-Connection. Ist eine der absolut wichtigsten Figuren dort. Strigger, was können wir von ihr erwarten?
Ihr Finishing Move heißt Albright von dem leider schon lange verstorbenen Wrestler Brent Albright abgeleitet, der einen German Suplex als seinen Finishing Move hatte. Sie ist von Haus aus eine geborene Ringerin. Sie hat von da aus den Sprung gemacht zum Pro-Wrestling und sie ist ein absolutes Powerhouse. Sie wirft Leute durch die Gegend, sie suplext Leute durch die Gegend, sie hat eine hammerharte Lariat. Einerseits ist sie eine wirklich ernsthafte Wrestlerin, die aber auch eine komödiantische Note haben kann. Also da bin ich mal gespannt, ob wir das an diesem Wochenende auch sehen werden. Aber ansonsten ist sie halt ein totales Powerhouse, das, wenn ich mir so die Leute hier im Turnier angucke, wirklich mit einigen gut mixen würde. Also wir haben ja gerade so darüber gesprochen, was vielleicht so Dream-Matches sein könnten, Marvin. Ich könnte mir vorstellen, dass sie in der ersten Runde vielleicht auf jemanden trifft wie Thomas Shire.
Oh, geil.
Oder auch auf Eric Stevens oder Axel Tischer oder Bobby Ganz. Also das wären so die vier Kandidaten, die ich so näher in den Blick nehmen würde für ein Erstrundenmatch. Ich glaube, Dieter Schwarz wird auch noch funktionieren. Sie kann eigentlich mit fast allen ganz, ganz gut, denke ich mal, ein Match auf die Beine stellen und das mit ihrem Powerhouse-Stil, das wird auf jeden Fall sehr gut ankommen bei der Crowd.
Glaube ich auch, dass es gut ankommt. Sie war ja eine Weile im Tag-Team mit Yu, die wir ja auch noch von der WXW kennen, die ja zuletzt ihre Karriere beendet hat. Die beiden hatten ja auch das finale Match für Yu. Die beiden waren ja zuletzt im Team 2000 Kilograms. Ja, also weißt
200,
du,
200,
2000. Sorry, habe ich eins zu viel gemacht. Nee, also, wollte jetzt nicht unfreundlich sein, 200 Kilograms. Ja. 2000 wäre es dann, wenn ich mit ihr machen würde. Also insofern haben wir da einen kleinen Unterschied. Unterschied. Genau, also die beiden, ne, durchaus krass auch gewesen. Schade ja, dass Yu aber immerhin auf dem Höhepunkt ihrer Karriere die Karriere beendet hat. Hashimoto ist jetzt noch weiter am Start. Ich freue mich und ich finde gerade die Ansetzung, die du schon getan hast, mit Thomas Shire, das würde ich mir sehr, sehr gerne geben. Es war ja auch, wie gesagt, einer der ersten, die announced wurden, wo ich gesagt habe, Hashimoto auf jeden Fall schon mal eine super, super Verpflichtung. Und sag ich mal, in dem deutschen Kosmos unterwegs, natürlich jemand, der schon jahrelang bei etlichen Karats war, auch schon gewonnen hat und jetzt die sichere Bank natürlich darstellt, genauso auch für so einen Teilnehmerfan. Und das ist Axel Tischer. Axel Tischer ist der zweite, den wir hier mal kurz besprechen wollen, Teilnehmer des Karat. Natürlich jemand, der so viel Erfahrung mitbringt. Das ist auch wichtig, dass du jemanden hast, der schon weiß, wie man so durch ein Karat-Turnier durchmanövrieren kann sich. Das ist auch gar nicht so ohne. Auch weiß, wie man ein Pacing gestalten kann für den ersten Tag, weil da sind ja die Matches auch gerne mal ein bisschen zu lang. Ja? Und da weiß, also will ich den leisen Hinweis geben. Ich glaube, er ist jemand, der weiß, wenn es auch mal ein bisschen kürzer sein muss. Ich bin sehr gespannt auf seine Rolle, denn zuletzt war er ja häufig eher im Tag-Team unterwegs mit Fast-Time Mudo, KXS. Es gab ja so kleine Split-Tendenzen. Mal gucken, wie weit das jetzt geht. Aber Tischer natürlich auf jeden Fall eine absolute solide Ankündigung, ne, Strecker?
Ja, genau, du sagst es, also in der WXW eigentlich eher so im Tag-Team unterwegs, das ist aber in anderen Promotions halt anders, ne? Er war jetzt zum Beispiel bis November letzten Jahres auch noch GWF World Champion in Berlin und hat bei Kult, auch in Oberhausen, das King of Kult Turnier 2025 gewonnen. Bei der WXW aber eher mit KXS unterwegs und auch in Singles-Matches, die er hatte zuletzt bei der WXW, auch eher verloren. Er hat zum Beispiel im November ja das WXW Unified World Wrestling Title Match gegen Peter Tihani verloren, hat dann kurz vor der Anniversary, einen Tag vorher, gegen Ilya Bloom auch verloren. Na, also das waren dann schon so Ausrufezeichen auch für die anderen Wrestler. Deswegen wird es für mich interessant sein, welche Rolle der jetzt im 16 Karat Gold spielt. Ist der jetzt jemand, der in der ersten Runde da sein wird, um jemand over zu bringen? Oder ist es für Axel Tischer in diesem Turnier auch so, dass er auch ins Halbfinale vorkommen kann? Also ich alles dazwischen, lieber Marvin, alles dazwischen ist möglich bei ihm. Wollen Sie, weil Fast Amudo am Wochenende ja auch da ist, wollen Sie vielleicht auch nochmal an die Tag-Team-Titel ran? Ja. Scheidet Axel Tischer in der ersten Runde aus? Das sind natürlich alles Fragen, die wir uns hier noch stellen.
Ja, und da habe ich auch noch gar keine klare Antwort zu. Du sagst, er ist überall unterwegs, ist zuletzt tatsächlich relativ häufig verloren, wenn ich mir das angucke. Hat ja zuletzt auch den Progress Atlas Title nicht zurückgewinnen können gegen Saxton Huxley. Da war er in UK wieder unterwegs, ist ja auch in UK Regular. Also viele Matches gehabt, viel unterwegs gewesen, auch bei der GWF. Aber wenig gewonnen, so dass man sagen kann, er kommt aus einer Außenseiterposition, wenngleich man natürlich trotzdem auch sagen muss, er ist jemand, der kann immer den nächsten Schritt gehen. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß es noch nicht. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, wenn ich so auf das Teilnehmerfeld gucke, dass er vielleicht auch dazu da sein könnte, den ein oder anderen jüngeren Vertreter reinzubringen. Oder, was aber natürlich wo auch ein bisschen Hoffnung habe, denn da kommen wir gleich zu zwei Namen, über die wir auf jeden Fall sprechen müssen. Naito und Bushi. Bei Naito und Bushi ist es tatsächlich so, dass wir lange Zeit ja ein Fragezeichen, also wir beide hatten ein Fragezeichen, ob die beiden wirklich auch kommen. So. Und dann ist es natürlich so, dass gerade bei Naito es natürlich auch so ist, dass er, ich sag mal so, auch wenn er gerade bei Noah unterwegs ist, auch wenn sie die Tag-Team-Titel halten, er nicht, ich sag mal, in seiner gesundheitlichen Primus. Aber da wäre halt auch Axel Tischer jemand, der, glaube ich, da ganz gut drum herum ringen kann.
Was ja, das kann du? Gut sein. Ja, das wäre, glaube ich, eine gute Paarung. Ja, da kann ich mir auch gut vorstellen, dass es läuft. Wenn sie es halt direkt raushauen wollen, wäre natürlich ein Main Event Ahura gegen Naito an Tag 1 auch fantastisch. Ne? Ich glaube, Ahura wird das auch gut hinkriegen.
Alter, das wäre ja Wahnsinn. Okay,
Das wäre Wahnsinn. Ne? Vielleicht willst du das aber auch noch aufbehalten für später im Turnier. Ne? Das kann ja auch sein. Aber ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, der Grund, warum vor allem ich da so Fragezeichen dran gemacht habe, ist, dass Pro Wrestling Noah an dem Karat Sonntag eine große Show hat und Tetsuya Naito halt zusammen mit Bushi gerade GHC Tag Team Champions sind. Kann natürlich auch sein, dass sie dann irgendwie am Sonntag, dass sie den Titel bei der WXW verteidigen werden. Aber ich habe mir halt gedacht, okay, Noah macht diese große Show und vermutlich werden sie auch dann Naito und Bushi da haben wollen, um halt Leute zu ziehen. Sie haben aber jetzt angekündigt, dass das nächste Titelmatch in Japan erst am 20. März stattfinden wird, und zwar bei einer kleineren Show, was mir irgendwie auch sagt, dass Noah vielleicht auch bisschen damit rechnete, dass sie die vielleicht für die große Show kriegen können, auch Anfang März. Und jetzt machen sie das Tag-Titel-Match halt Ende März.
Ja.
Naja, wie dem auch sei, sie sind nicht angekündigt für diese Pro Wrestling Noah Show am 8. März und werden dann somit wahrscheinlich mal in Oberhausen auflaufen. Ne?
Also, dann können wir uns natürlich wirklich darauf freuen, dass die beiden dann auf jeden Fall am Start sind. Sind ja vorher auch in Hamburg dabei. Ist ja auch eine tolle Angelegenheit. Aber gut, überlegen wir erstmal. Tetsuya Naito, einer der absolut größten Wrestler der letzten Jahrzehnte in Japan, das muss man so sagen. Auch ja jetzt beim Ende, beim Abschied der absoluten Ikone dabei gewesen. Also da muss ich auch sagen, das war natürlich auch, war natürlich so ein kleiner Heartfelt-Moment. Ja, also das war schön, dass er dann doch noch auch zu sehen war. Klar, natürlich gerade bei Noah, mal gucken, wie lange. Versucht natürlich jetzt den Indie-Grind noch so ein bisschen zu fahren, vielleicht auch noch mal ein bisschen Geld abzuholen. Aber er ist trotzdem ein Name, der natürlich dem Karat trotzdem ein bisschen Flair gibt. Das muss man auch
auf jeden Fall sagen. Ja. Also, was seinen Namen angeht, was seine Aura angeht, was sein Charisma angeht, ist Tetsuya Naito immer noch der, an den man sich so vor 10 Jahren erinnern kann.
Das ist krass, ne? Ja, dass er das so gehalten hat.
Mhm. Auf jeden Fall, ja, das siehst du auch. Sie hatten jetzt am 11. Februar, also am vergangenen Dienstag, eine Titelverteidigung in der Kurken Hall und die gesamte Kurken Hall hat seinen Namen gerufen. Es war auch wieder ein Ausverkauf für Pro Wrestling Noah mit knapp 1600 Fans. Natürlich unter anderem eben wegen Naito. Das heißt, der ist ein absoluter Draw. Und im Ring ist es so eine andere Nummer halt. Ne? Der hat halt extreme Probleme und auch schon immer gehabt. Ne? Also er hat in seinem Tryout damals bei New Japan Pro Wrestling eine Knieverletzung geheim gehalten. Und das ist über 20 Jahre her. Hat sich gezogen. Naja, und der ist halt wirklich am Rande seiner Leistungsfähigkeit, was Singles-Matches angeht. Ich bin gespannt, wie das bei Karat sein wird. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass der mehr als 2 Singles-Matches haben wird bei diesem Turnier. Wie er da ausscheidet, das ist nochmal eine andere Nummer. Das wird sich auch zeigen. Mal abwarten, wie das so leistungstechnisch wird.
Ja, du hast halt genau diese 2 Punkte. Ne? Auf der einen Seite geht es darum natürlich, wie kann man leistungstechnisch Dinge noch einigermaßen in Balance halten. Da sage ich halt, jemand erfahren ist wie Tischer, der kriegt das gut hin. Auch ein Thomas Shire beispielsweise, bei dem würde ich mir wenig Sorgen machen, dass das irgendwie eine ganz gute Balance hat. Aber natürlich kann ich mir schon vorstellen, dass nicht Bushi und Tetsuya Naito beide sind, die am ersten Tag schon ausscheiden, sondern dass Naito auf jeden Fall vielleicht noch einen Tag weitergeht. Aber dann stellt sich dir natürlich die Frage, wie schaut der aus? Clean Pin kann ich mir eher nicht vorstellen. Naito hat ja zuletzt auch bei Banger Zone Wrestling im Januar ist er ja auch angetreten, hat auch gewonnen gegen Connor Mills. Also ich würde schon mal sagen, dass Naitos weiter relativ gering bleibt. Müssen wir mal gucken. Aber wenn, dann vielleicht irgendwie via Account oder so, dann muss man gucken, dass man das halt gut löst, ne?
Ja, genau, das muss man irgendwie hinkriegen.
Ja, also das ist so einer der Punkte. Bushi natürlich auch derjenige, der sich ungleich besser körperlich hält. Also während Naito so derjenige ist, der ja sehr viel zu leiden hat, flutscht Bushi in den letzten Jahren immer noch ganz gut durch und ist ja auch der so ein bisschen, der in dem Tag-Team manchmal das Workhouse spielt, muss man schon sagen. Ne?
Ja, ich bin nie ein großer Fan von seinem Wrestling gewesen, aber auch er ist halt ein Wrestler, der vor allem über sein Charisma kommt. Seine Masken sind immer sehr spektakulär. Sein Mist, den er sprüht, ist spektakulär. Also der kriegt es auch ganz gut hin, mit Smoke and Mirrors auf sich aufmerksam zu machen. Da bin ich mal gespannt. Also das Match, was ich anbieten würde, wäre halt Bushi gegen Ares. Ne, da würden zwei Leute aufeinander treffen, geil, die auch mal so einen ähnlichen Smoke and Mirrors-Style fahren können. Also das könnte ich mir ganz gut vorstellen.
Das ist doch super. Dann lass uns das gerade einloggen. Würde ich total nice finden. Bin mal gespannt, ob das dann in Runde 1 vielleicht sogar passiert. Du hast schon einen anderen Wrestler angesprochen, Ares. Auf jeden Fall ein Wrestler, den wir ja durch die WXW schon mehrere Jahre kennen. Mexikanisches Top-Talent. Also wirklich ein spannender, cooler Wrestler. Zuletzt auch länger bei Game Changer Wrestling gewesen. Auch übrigens, nachdem er so gut eingeschlagen hat bei der WXW. Es ist manchmal schon interessant, wenn man sieht, dass die WXW bei einigen einen guten und richtigen Riecher hat und dann geht es dann ein bisschen höher. Und bei Ares müssen wir ja tatsächlich auch drüber sprechen. Ein bisschen höher ist gut, weil er jetzt auch tatsächlich offiziell gesigned wurde. Ist jetzt einer der Wrestler, die bei AEW unterwegs sind. Dort unter einem anderen Namen, und zwar unter dem Namen El Clon. El Clone, yep, ist halt der Clone von Hologram, ist jetzt auch Teil der Don Callis Family. Hat auch dort mit tollen Matches sogar schon auf sich aufmerksam gemacht, nachdem es lange gedauert hat, bis er überhaupt mal debütiert hat. Also es ist tatsächlich jetzt mal die Ausnahme eingetreten, dass ein AEW-Wrestler tatsächlich bei der WXW unterwegs ist. Natürlich unter dem anderen Namen.
Und als er angekündigt wurde, war er noch kein AEW-Wrestler, muss man auch dazu sagen.
Ja.
Ja, das Match gegen Mark Briscoe, das war ziemlich geil. Ne, da hat er mal ordentlich rausgehauen. Mhm. Aber die Sinnhaftigkeit, dass er aktuell in den Shows ist, ne, als Kopie von Hologram, während Hologram nicht da ist, die erschließt sich mir nicht ganz halt.
Ja, ist ein bisschen schwierig, aber er übernimmt ja trotzdem sämtliche Positionen, ist er tatsächlich auch bei CMLL, dann dementsprechend aufgrund der Kooperation am Start.
Ja, ja.
Ja, also es ist, du hast recht, also Elklon könnte man vielleicht wieder zurückkopieren, ja, aber ist auf jeden Fall einigermaßen spannend. Ich finde es aber trotzdem interessant zu sehen, dass es halt wirklich auch diesen Vorteil hat, ne, du hast dich irgendwie bei der WXW angeboten, hast gezeigt, wie viele geile, spannende Matches du haben kannst, hat uns hier mehrfach wirklich auch begeistert und hat auch da, wie gesagt, dazu geführt, dass der auch in sonstigen, der hat ja unfassbar viel gemacht, war ja 2024 auch bei Pro Wrestling Noah und so weiter und so fort, überall unterwegs gewesen und wie gesagt, jetzt wieder zurück, jetzt im Karat und ich finde die Idee, ihn mit Bushi zu paaren, als Erstrundenpaarung vielleicht, die beiden als Kontrahenten, würde ich total spannend finden. Ich freue mich drauf, ich freue mich auf Ares, der mir immer wieder viel Freude macht und ich muss sagen, das ist auch einer der Wrestler, an den habe ich mich noch nicht satt gesehen.
Ja, genau. Und der kommt halt auch mit einem bunten Gimmick daher. Das kommt bei den Fans bei Six and Gold auch immer sehr gut an. Wir wissen das ja aus den vergangenen Jahren. Die Luchadores kamen immer sehr gut weg. Und deswegen wird das auch eine gute Addition sein zum Turnier.
Glaube ich doch auf jeden Fall auch. Das heißt also, wir haben jetzt über Hashimoto gesprochen. Wir haben unter anderem Axel Tischer schon erwähnt. Wir haben Ares erwähnt, Naito und Bushi auf jeden Fall. Aber Cash Dulnick ist auch jemand, der dabei ist, der im Karat steht. Und da muss man ja sagen, der ist den harten Weg wirklich gegangen. Aktueller Shotgun-Champion. Tatsächlich vielleicht auch wird dieser Shotgun-Champion auch nochmal verteidigt, wenn er nicht bis ins Finale oder Halbfinale kommt, kann ich mir vorstellen, an Tag 3. Aber er geht als aktueller Shotgun-Champion rein und hat zuletzt Hector in WXW-Rente geschickt. Was ist dein Take dazu? Absolut berechtigt, muss man sagen, nach den letzten Wochen, ne?
Also der hat auf jeden Fall eine gute Aura entwickelt jetzt als Heel, ne, der kommt gut rüber. Ich glaube auch, dass nachdem er jetzt halt diese Käfigschlacht gewonnen hat, dass er ins Karat zieht und da auch nicht in der ersten Runde rausfliegen sollte, gerade auch aus WXW-Sicht. Er ist das natürlich ein wichtiger Teilnehmer und für ihn natürlich persönlich wird es auch schon wichtig sein, dass er weit kommt. Ne? Das sollte man schon mal betrachten. Es ist natürlich interessant, dass er Shotgun-Champion ist, ne? Traditionell ist es ja auch so, dass wir manchmal Shotgun-Title-Matches bei Karat haben, sowohl am ersten Tag als auch dann im Verlauf des Wochenendes. Da bin ich mal gespannt, ob das irgendwie noch eintreten wird, ob sich da jemand aufschwingen wird. Ansonsten rechne ich mit ihm auf jeden Fall, dass er mindestens die zweite Runde schafft, wenn nicht sogar das Halbfinale.
Ehrlich gesagt denke ich das auch. Ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ein spannender Typ, muss ich sagen. Also zweite Runde definitiv, weil du auch deinen Shotgun-Champion, auf den du jetzt schon viel setzt, der auch viel eingesetzt wird, der auch sehr präsent ist, ist einer derjenigen, der immer irgendwie in Backstage-Sequenzen ist, der auch aufgrund seines Charismas, aufgrund der Tatsache, dass er gut reden kann, spannend reden kann, Leute mitnimmt, wirklich einer der Personen ist, auf die WXW eigentlich jetzt nach dieser langen Verletzung, die er hatte, wirklich setzen will. Das zeigt auch der Gewinn des Shotgun-Titels, das zeigt auch die klare Ansage mit dem Sieg über Hector. Also ich glaube auch, das wird keine Niederlage innerhalb von 3 Minuten. Mal gucken, man kann mich auch eines Besseren belehren, aber Cash ist auf jeden Fall jemand, bei dem die WXW auch, glaube ich, denkt. Den packen wir auch rein, weil wir langfristig auf ihn setzen. Anderer Wrestler, auf den die WXW wahrscheinlich noch ein wenig setzen will, solange sie kann, ist einer, der zuletzt den WXW World Unified Title gehalten, jetzt aber verloren. Peter Tihani, ohne Titel geht er ins Turnier. Ja, den hat nämlich Elia Blum. Aber Peter Tihani als ehemaliger Titelträger will, nachdem er ja schon fast die Trophäe erreichen konnte, will er sie natürlich jetzt ganz festhalten. Das ist, glaube ich, sein Ziel. Sein Ziel ist nicht nur das Finale, sondern der Karat-Gewinn. Und da stelle ich dir die Frage, lieber Strigger, ist das realistisch und wie bewertest du überhaupt seine Teilnahme?
Ich glaube schon, dass das realistisch ist, angesichts der Tatsache, dass ja das Match bei Back to the Roots gegen Ilja Blum quasi das letzte Aufeinandertreffen der beiden gewesen ist. Ilja Blum hat ja auch dann gesagt, das ist jetzt vorbei zwischen uns beiden, aber wenn jetzt Peter Tihany 16 Karat Gold gewinnt, hat er natürlich wieder ein Argument auf seiner Seite, um zu sagen, ich fordere dich jetzt nochmal heraus. Denn mein Manager hat mir eine beschissene Stipulation gegeben, bei der ich verloren habe. Und das will ich jetzt, da will ich jetzt die Dinge wieder richtig stellen. Das kann schon sein. Ich rechne auch damit, dass Peter Tihany hier weit kommt. Es bestünde aber die Möglichkeit, dass er eventuell auch in der ersten Runde rausfliegt, lieber Marvin, denn wir wissen ja immer noch nicht genau, wie sich das jetzt mit Vorwerk entwickelt. Oh, ne, und kommt auch ein bisschen drauf an, gegen wen sie ihn so stellen. So ein bisschen naheliegend wäre ja schon, ihn gegen Soltan zu stellen. Ne, die beiden Ungarn gegeneinander finde ich jetzt wäre nicht meine favorisierte Paarung. Ich fände auch Tihany gegen Titus Alexander ziemlich geil, von der Paarung her. Das würde auch, glaube ich, gut passen. Aber insgesamt muss man schon damit rechnen, dass der aufgrund seines Standings innerhalb der WXW es auch bis ins Halbfinale schaffen kann.
Normalerweise schon. Peter Tihany ja auch einer der Wrestler, die vor gar nicht allzu langer Zeit, ich glaube, er hat eine Vertragsverlängerung unterzeichnet vor gar nicht allzu langer Zeit. Das heißt, also er hat ja auch fest die Absicht, noch länger bei der WXW zu bleiben. Dementsprechend muss die WXW natürlich sehen, dass sie ihre Top-Talents wie ihn auch relativ weit oben hält. Dementsprechend gehe ich auch nicht davon aus, dass wir eine Erstrunden-Niederlage von Tihany sehen, sondern tatsächlich, dass er ist für mich einer der ganz klaren Favoriten fürs Halbfinale zumindest. Wie es weitergeht, müssen wir dann sehen. Aber Tihany, du sagst es, ist trotzdem die Möglichkeit. Zuletzt hat man auch Tihany und Vorwerk auch nicht mehr gemeinsam gesehen. Vorwerk eher untergetaucht, war zuletzt ja bei der Frankfurter Liga unterwegs und hat dort nach neuen Talenten geschaut, ist aber offenbar unverrichteter Dinge wieder abgerauscht. Ja? Also müssen wir mal gucken. Hat wohl kein Top-Talent gesehen, bei dem er sagt, da setze ich meinen Namen drunter. Ja, mal gucken, wie das weitergeht. Aber er scheint wohl auf sich zu fahren. Kann mir aber schon vorstellen, dass es irgendwann genau diese Reaktivierung der Storyline gibt und dass die Vorwerksache vielleicht noch gar nicht vorbei ist. Peter Tihany trotzdem für mich einer der absoluten Favoriten hier in diesem Turnier, auch wenn ich es nicht will, auch wenn ich mir andere Hoffnungen mache. Die werde ich gleich mal ein wenig klarer artikulieren. Aber Peter Tihany trotzdem auch, weil er einer der absoluten Top-Wrestler in Europa überhaupt ist, die auf jeden Fall in dieses Turnier müssen. Und du hast schon jemanden anderen angesprochen, der vielleicht in erster oder zweiter Runde sein Gegner werden kann. Denn es ist der andere, der aus Budapest stammt, der andere Ungar, es ist Soltan. Soltan, ein Wrestler, der noch ultimativ jung ist, der aber schon in sämtlichen Matches, die er bestreitet, immer wieder begeistert. Soltan, unter anderem ja auch bei der GWF unterwegs, hat ja sein Match gewonnen gegen BK Westbrook für das 16 Karat Gold. Ist auch, ja, von der ganzen Weile hat er sein Match erst verloren gegen Peter Tihany. Da ging es auch schon um den World Title. Also viel gemacht, aber es ist natürlich für ihn eine ganz denklogische Situation, jetzt wirklich in dieses Turnier zu kommen und zu zeigen, was er in solch jungen Jahren schon drauf hat. Weil man muss ja sagen, wir wissen es ja, wie es ist bei so jungen DAX. Die haben wir oft gar nicht so lange und da muss man froh sein, dass man es genießen kann. Ne?
Ja, wir haben mal abwarten. Ne? Also der ist jetzt erst seit etwas mehr als 2 Jahren dabei. Debütiert Ende 2023. Ne? Das ist schon enorm, was für ein Sprung, der in ganz kurzer Zeit gemacht hat. Du hast es erwähnt, zuletzt das Match gegen Peter Tihany in Bielefeld, das war gar nicht so schlecht. Dann hatte er das Match gegen BK Westbrook, war live auch gut zu sehen. Und zuletzt gegen La Estrella, auch bei German Wrestling Federation angetreten, war auch ein cooles Match, relativ kurz. Ja, ich weiß nicht so. Es könnte sein, dass er sich mit dem Upset auch in die zweite Runde bringt. Das müssen wir mal abwarten, wie das ist. Auf jeden Fall ist das jemand, du hast schon gesagt, wir sollten das wirklich genießen, solange wir so ein Top-Talent dabei haben bei WXW. Der macht sich jetzt schon unglaublich gut. Und könnte dann ja eben auch mal in die Fußstapfen treten von so jemandem wie Peter Tihany, ne?
Definitiv. Halte ich auch absolut für machbar. Ist ein sympathischer Kerl, der schon irgendwie auch die jüngeren Fans auch schon begeistern kann. Ich glaube, das ist ein großer Sympathikus. Also ich muss sagen, Soltan ist auf jeden Fall ein absoluter Gewinn für dieses Turnier. Wie weit es geht, wissen wir nicht. Du hast ja gesagt, es wäre nicht deine favorisierte Lösung in der ersten Runde. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde auch mal einfach so ein Fly-Off zwischen Soltan und Peter Tihany, würde ich auch einfach mal, wer ist in der Runde 1 der bessere Ungar, würde ich schon geil finden. Ich hätte da Bock drauf. Und es wäre etwas, auf das du dann irgendwann noch aufbauen könntest und könntest die Story zwischen den beiden vielleicht in der zweiten Jahreshälfte nochmal vertiefen.
Ja.
Staffel oder so. Also ich finde, Zoltan eine super coole Nummer, ist echt ein cooler DAX. Bin gespannt. Ich rechne mir wenig aus für ihn, aber einfach, dass er mal zeigen kann, was er so drauf hat und sich international ins Rampenlicht spielt. Denn wir wissen ja auch, liebe Leute, wenn ihr uns hier zuhört, habt ihr es vielleicht auch schon gelesen, bei IWTV ist die WXW auch dann live zu sehen mit dem 16 Karat Gold. Das heißt, es wird in die Catchwelt übertragen und jeder weiß es natürlich und will dann natürlich zeigen, was er kann.
Ja, so ist das. Das ist auf jeden Fall eine gute Nummer für WXW, dass sie jetzt auf IWTV live zu sehen sind. Das ist auch genau die Plattform, auf die sie meiner Ansicht nach gehören. Denn speziell in den USA wird da schon sehr drauf geguckt, was Leute aus den Staaten machen, wenn sie in Europa unterwegs sind. Da gehört die WXW natürlich immer zu einem der Landungspunkte. Ne? Übrigens haben wir vergessen, als wir über das Turok gesprochen haben, Marvin, der New Japan Young Lion, Katsuya Murashima, wird ja am 5. März im Turok seine erste WXW-Teilnahme haben.
Ach geil.
Da bin ich auch sehr, sehr begeistert von. Das ist ein unfassbar toughes Powerhouse. Erinnert mich so von der Anlage so ein bisschen an den jungen Riki Choshu. Mhm. Ja, der wirft auch Leute mit Powerslams durch die Gegend, hat eine harte Lariat. Er ist ein cooler Typ.
Ist doch einfach auch total geil, überhaupt zu sehen, dass die WXW New Japan-Kombo da ein bisschen weitergeht. Ne?
Ja.
Weil haben wir ja schon letztens auch mal angesprochen, wie schön das einfach war, auch für, glaube ich, uns alle zu sehen, wie Yuto Ice und unser Oscar mittlerweile international komplett abgehen bei New Japan und die jetzt wirklich auch Draws, Main-Event-Draws sind. Und wir aber gesehen haben, wie gut auch die Zeit, die sie hier hatten, auch für sie funktioniert hat. Und ich glaube, bei ihm wird das genauso laufen können.
Ja, ich habe es mir zuletzt angeguckt. New Beginning war ja, die hatten eine ausverkaufte Halle in Osaka, New Japan Pro Wrestling da, ne? Mhm. Und die Oscar und Yuto Ice waren da im Co-Main-Event. Die ganze Halle hat ihren Namen gerufen. Das ist schon geil zu sehen, wenn das auch so auf so einer großen Bühne funktioniert.
Und übrigens, ich finde es ganz spannend, das alles dann mal zu vergleichen. Denn wenn du dir anguckst, was die WXW sonst für Retweet-Zahlen hat, auch wenn ich die Plattform hasse, X. Ich bin jetzt extra nur unter Protest reingegangen. So, sag ich, wie es ist. Aber ich habe jetzt mal nachgeguckt. Und die Meldung mit Katsuya Murashima, ne?
Ja.
1900 Likes, ja. 616 Retweets. Auch das zeigt schon, da ist was dahinter. Da ist auf der einen Seite, guck mal, der geht dahin. Das ist auch so eine Innenwirkung, die zeigt, guck mal, er macht das. Das ist für ihn auch natürlich geil, aber ist auch für die WXW geil. Damit generiert die WXW auch Sichtbarkeit und zeigt, dass sie auch für einfach Japan einfach eine interessante Station ist.
Ja, total. Und das hat gerade auch bei den japanischen Fans sehr viele Retweets bekommen. Ich habe mir den dann teilweise durchgelesen. Da war dann vor allem so der Tenor, WXW, das ist das, wo Oscar und Yuto Ice auch gewesen sind. Ne? Und das ist halt schon geil zu sehen, dass es halt auch im japanischen Bereich dann eine Wahrnehmung dafür gibt, was WXW ist und was WXW macht.
Ja, es ist immer wieder spannend. Wir erinnern uns an traurige Nachrichten, als Absolute Andy beispielsweise von uns gegangen ist, aber auch da, ne? Tanahashi beispielsweise hat sich nicht nehmen lassen, nochmal was dazu zu schreiben. Ne? Also die Rezeption über die ganzen Jahrzehnte hinweg, übrigens auch mit genau diesem Anfang in Essen, als Noah am Start war und die krassesten, absurdest, größtmöglichen Wrestler eigentlich im gesamten Wrestling-Kontext plötzlich in der 200-Leute-Halle waren. So, ne? Also das bleibt in Erinnerung, dementsprechend ist der Name der WXW sowieso groß und gut und es zeigt sich dann auch mit der Möglichkeit, dass du so interessante Talente hast und ich bin sehr gespannt auf seinen Run in der WXW in den nächsten Monaten. Ich glaube, da können wir uns auf einiges freuen, aber wenn ich sage, wir können uns auf einiges freuen, dann freue ich mich tatsächlich auch über einen Namen, der in den letzten Monaten zur Social-Media-Sensation Nummer 1 geworden ist. Ricky Sosa. Was ein Typ. Er ist der WXW European Champion. Er ist der Wrestler, dessen Theme so viel gestreamt wird, die herausragend geil ist, der ein TikTok hält, das kann man schon sagen, wirklich viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, wo er auch ist, ob er jetzt in Frankreich unterwegs ist oder in Deutschland. Ich glaube, das Einzige, wo die WXW noch ein bisschen dran arbeiten muss, gebt dem Jungen seine Entrance-Theme. Was ist denn hier los?
Das ist halt wirklich bitter. Bang, ne? Aber das haben wir ja leider letztes Jahr bei Masaki Mochizuki auch gesehen. Ich habe mich mega auf die Theme gefreut und bei WXW hat es einfach dann nicht gemacht und sie haben ihm eine Generic Theme gegeben. Das ist wirklich so ein Wunderpunkt bei WXW, der nicht so gut funktioniert in meinen Augen. Ja, aber ansonsten, ne, Ricky Sosa, wir haben, er ist noch gar nicht so lange bei der WXW, aber er hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen bei ganz, ganz vielen Leuten. Er hat den European Title gewonnen in einem coolen Match bei der Anniversary. Er hatte dann ja auch hier im Januar Matches, die ja sicherlich auch international für Aufsehen gesorgt haben. Zweimal gegen Cappuccino Jones, den WWE ID Champion, ne? Einmal in Holland, einmal bei BWH
so
und einmal bei der WXW.
Das klingt so fake.
Ja. Das klingt fake, ich weiß. Ja. Aber es hat stattgefunden. Ich habe es gesehen. Ja, in meinen eigenen Augen, ja. Und ja, jetzt haben wir ihn hier. Auch da, so ähnlich wie bei Soltan, ne? Gucken mal, wie lange wir den noch haben. Wie, ja. Gerade, weil du sagst, ne, der hat schon international sehr viel Aufsehen erweckt. Ja, auch hier. Ich würde ihn gerne natürlich über die erste Runde hinaus sehen. Gleichzeitig willst du dem aber auch einen geilen Gegner geben. Ne, Marvin, was wäre denn da so dein Favorit?
Auf jeden Fall. Also ich habe mal drüber nachgedacht und es ist echt schwierig, einen geilen Gegner. Also natürlich, aber er wäre auch, Ares wäre auch geil gewesen. Ne? Ich hätte mir das auch super vorstellen können. Er und Ares, das würde super gut funktionieren. Insbesondere, wenn ich dann ein bisschen zurückdenke, ich glaube ehrlich gesagt, Ares ist jetzt nicht so der Corporate Guy. Aber wenn wir darüber nachdenken, dass Ricky Sosa zuletzt ja auch sein Interesse daran bekundet hat, vielleicht nicht bei der WWE aufzutauchen, sondern bei AEW, wird natürlich eine Ares-Kombi auch ganz gut funktionieren, auch für ihn. Weiß nicht, ob das irgendwie gewünscht ist, das könnte ich mir gut vorstellen. Ansonsten finde ich aber auch, dass Sosa und Ahura, die zuletzt in einem Tag-Team unterwegs waren, auch ein spannendes Pairing wären. Könnte aber auch für die zweite Runde stattfinden oder halt auch Tiani in der zweiten Runde. Soltan gegen Sosa hatten wir schon so eine Art und Weise. Wäre aber auch geil. Also das sind so die Gegner, die ich mir vorstellen kann und auch ehrlich gesagt vorstellen will. Das ist so der Kreis von Wrestlern, wo ich sage, da hätte ich Bock drauf.
Ja. Sosa gegen Alexander würde auch gut funktionieren.
Mhm. Könnte auch.
Könnte es, funktionieren.
Ja.
Es ist sowieso. Aber der funktioniert mit ganz vielen Leuten, würde der gut funktionieren. Ne?
Es ist halt total geil. Überhaupt, Ricky Sosa, der macht so viel Spaß. Der Junge, ich meine, so ein junger Niederländer, der ist 21 Jahre, ne? Ist überhaupt gar nicht so unfassbar lang im Wrestling-Business am Start, aber hat es wirklich seit Ende 2021, jetzt hat es wirklich überall geschafft. Und das Ding ist, ja, man reduziert ihn dann manchmal auf seine Theme, aber es ist ja bei weitem nicht nur die Theme. Er ist wirklich bei der Größe ein so interessantes Talent. Ich glaube, der ist kurz unter 2 Meter, da weißt du schon, dass der.
Ja, der ist riesig.
Und springt wie ein.
1,94 ist der.
Ey, springt wie ein junger Gott, ey, keine Ahnung. Also, das ist schon super cool. Auf Ricky Sosa können sich all die Leute, die ihn noch nie gesehen haben, wirklich sehr, sehr freuen. Einer der spannendsten Talente im europäischen Business. Ist ja auch einer der Wrestler, die hier regelmäßig bei APC unterwegs sind. Bei APC habe ich immer das Gefühl, also in Frankreich habe ich so ein bisschen das Gefühl, da ist so eine merkwürdig spannende Mischung aus total coolen Wrestlern, die da gerade auftreten. Ist ja nicht nur er, sondern auch Kuru, den ich auch mega spannend finde. Wo man auch das Gefühl hat,
da waren.
Genau, Mecca, genau, ja auch.
Ja.
Also da ist wirklich viel Interessantes und die sind ja meistens in diesem Studio Jenny, ich glaube, so groß ist das gar nicht. Nee. Wenn ich mir über die Streams dann mal angucke, aber eine geile Stimmung, geile Halle. Also da passiert schon viel Gutes und viel Gutes erhoffe ich mir tatsächlich auch. Nicht nur bei Ricky Sosa, sondern auch bei einem Rückkehrer. Es ist der Mann, der zuletzt 2009 im Karat stand. 2009, liebe Leute. Aktuell wieder zurückgekehrt, unter anderem bei DPW und Game Changer Wrestling auch gewesen. Es ist Eric Stevens. Er ist wieder da mit Mitte 40 bei der WXW. Ich glaube, er hat richtig Laune.
Ja.
Lieber Stricker, was können wir von ihm erwarten?
Ja, du kannst dir nochmal seine Tweets durchlesen, die er gestern da rausgehauen hat. Er sagt, er ist unglaublich dankbar dafür, dass er diesen Zuspruch der Zuschauer bekommt und dass seine Runs eben auch nur funktionieren, weil so viele Leute seine Comeback-Wünsche auch retweetet haben und er dann Companies gefunden hat, die ihn gebookt haben. Der ist einfach sagenhaft dankbar dafür, dass er diesen Run noch haben kann. Und auch ein total stabiler Typ einfach, ne? Der war 2009, hatte der eine ganz andere Statur, als er hier gewesen ist. Da hatte er seinen Ring of Honor Run. Und was wir jetzt sehen können, ist halt einen jemand, der total gereift ist und der sein technisches Wrestling halt auch anwenden wird hier in diesem Turnier. Ich bin wirklich, wirklich gespannt drauf, wie sie den einsetzen, was er so bekommt. Kann mir auch vorstellen, dass er irgendwie nicht über die erste Runde hinauskommt, aber das wäre auch gar nicht schlimm, weil er, glaube ich, sonst auch im Rahmen der Non-Tournament-Action ganz gut stattfinden kann und einfach eine gute Zeit haben wird an diesem Wochenende. Ja, und nicht zuletzt wird es auch meine Aufgabe sein, nach 2009 ein neues Foto mit Eric Stevens zu machen.
Also, allein deswegen sollte sich das schon lohnen, dass Eric Stevens wieder da ist. Du machst endlich mal wieder ein Foto mit ihm, aber es ist schon interessant, die Tatsache, dass er seit wirklich 2009 wieder bei der WXW ist, seine Rückkehr, aber das ist natürlich auch insofern ein ganz spannender Punkt, den du gerade erwähnt hast. Ich glaube auch, dass er vielleicht, ohne das jetzt böse zu meinen, so eine Art Enhancement-Talent ist, um jemanden vielleicht, der noch nicht so lang dabei ist, wirklich auch mal overzubringen. Denn ein Sieg gegen Eric Stevens, einen wirklich arrivierten Wrestler, jahrelang in USA unterwegs gewesen, das hilft natürlich auch für die junge Karriere anderer Leute, die da am Start sind. Ne? Also du hast ja angesprochen, war ja unter anderem auch bei Ring of Honor. Also er hat schon auch mehrere Titel geholt. Unter anderem ja früherer Tag-Team-Champion mal mit Roderick Strong gewesen, damals noch bei Full Impact Pro, auch ein ganz cooles Team gewesen damals, ja.
Und diese Zeit bei Full Impact Pro, da geht er immer wieder hin zurück, weil das war so ein bisschen ein Affiliate von Ring of Honor damals in Florida. Und da waren halt auch die ganzen Größen dabei, damals, die wir heute dann haben. Nicht nur Roderick Strong, sondern auch Brian Danielson hat da gewrestelt. Alle möglichen Größen, die wir später bei WWE und AW gesehen haben, haben da mit Eric Stevens zusammen gecatcht halt, ne?
Ja, genau. Und das ist natürlich etwas, das bestimmt auch dich und bestimmt auch dein Wirken ein wenig. Und dann lernst du natürlich auch was. Und das sind genauso Sachen, die du dann auch weitertragen kannst. Also ich freue mich sehr auf ihn. Ich finde es cool. Ja, mal gucken, was die Erstrundenpaarung ist. Das wird ja wahrscheinlich in einigen Tagen von der WXW dann gesagt. Wir gucken mal, ob dann der ein oder andere Wunsch von uns auch in Erfüllung geht. Ein Wunsch von mir ging auf jeden Fall in Erfüllung. Und zwar die Tatsache, dass wir Thomas Shire nicht nur in anderen Kontexten sehen. Er war ja schon in der Tag League dabei. Er war auch natürlich bei Ambition dabei. Aber jetzt kommt es endlich. Thomas Shire, dessen Karriere, ich sag mal, auch ein bisschen revitalisiert wurde durch eine große Aufmerksamkeit, die er bei der WXW bekommen hat. Aber das ist ja immer nur die eine Seite. Denn es bringt nichts, eine Aufmerksamkeit zu bekommen. Du musst diese Lücken auch ausfüllen. Du musst diese Chancen bekommen und auch nutzen. Und die hat er mehr als genutzt. Wenn wir überlegen, 2025 war ein wahnsinniges Jahr für Thomas Shire, der unter anderem auch in Matches war, internationaler Größe. Ja, das darf man gar nicht vernachlässigen. Ist dann auch einfach, und zwar als Teil von The Cowboy Way mit One Called Manders, einfach bei Rev Pro regelmäßig unterwegs gewesen. Und dann stehst du plötzlich im Match und Hiroshi Tanahashi steht auf der anderen Seite. So, denkst du aber, was ist hier gemacht? Wo bin ich jetzt hier gelandet? Ja, also es ist wirklich Wahnsinn. Thomas Shire ist wirklich einer der Entdeckungen der WXW und ich freue mich super, dass er da ist, denn es ist gar nicht, du weißt gar nicht genau, was jetzt passiert, weil 37 Jahre, man könnte sagen, okay, ist jetzt schon Tag-Team-Wrestler, aber wer sagt mir denn, dass Thomas Shire nicht plötzlich wirklich ins Halbfinale kommt und du dir die Frage stellst, okay, er hat ja Turniererfahrung, er ist ein turniererfahrener Wrestler, vielleicht geht's ja ganz bis nach vorne und ich sag mal so, in Tag 2 werden wir gleich drüber sprechen und wenn dann jemand seinen Tag-Team-Partner vielleicht den Titel holt oder haben wir plötzlich eine ganz andere Konstellation, also Stricker, es ist einiges möglich.
Boah, das ist einiges möglich. Ne? Also, das ist auch eine wilde Karriere, die der einfach hinter sich hat. Ne? Wenn ich mal gucke, so, der hatte einfach, der wurde ja trainiert von Dings, Dory Funk Jr. Ja. und Funaki. Ne? Und hatte dann. Funaki, weil Dory Funk Jr. ist ja offiziell der Commissioner der Pacific Wrestling Federation, einer Promotion, die es nicht gibt, die aber die Government-Body-Funktion für die Titel von All Japan Pro Wrestling innehat. Also im japanischen Wrestling gibt es immer so vermeintliche Komitees, die Championships stellen.
Liebe ich.
Ja. Und jedes Titelmatch bei All Japan Pro Wrestling wird von Dory Funk Jr. sanktioniert. Das ist halt geil. Und darüber kam er 2008 zu einer Tour bei All Japan Pro Wrestling. Damals unter dem Gimmick Elvis Sharp. Hatte unter anderem ein Match gegen Seiya Sanada damals. Aber hatte auch ein Match gegen Kai und Kojima im Tag Team. Und danach kam halt lange wirklich kaum was. Und wenn du dir so seine Karriere anguckst, das Highlight war lange Zeit das Jahr 2019, in dem er 33 Matches hatte. Mhm. Und dann 2020 und 2021 war auch ein bisschen Corona geprägt, aber auch 2022 und 2023 hatte er nur jeweils 15 beziehungsweise 8 Matches. 2024 waren es dann 18. Und so richtig bekannt geworden ist er ja wirklich erst dadurch, dass WXW den immer wieder gebuckt hat.
Genau. Ne?
Und dadurch, dass er eben auch ein Tag-Team bilden konnte, wie du gesagt hast, mit dem Cowboy, mit The Cowboy Way, dass das eben zu einem festen Bestandteil auch der europäischen Szene geworden ist, hat er dann 2025 einfach 42 Matches dann gehabt, mit unter anderem eben wegen dem Run mit One Called Manders halt. Ne? Mhm. Und das ist natürlich für ihn hervorragend, denn der ist ja auch noch gar nicht, lass mich mal gucken, der ist 37, ne? Also da ist ja doch durchaus noch einiges machbar. Und deswegen, also getragen von dem Zuspruch der Zuschauer, kann das durchaus was werden mit Shire im Karat.
Ich muss echt sagen, er ist immer ein Fan-Favorite gewesen. Jeder hat es auch abgefeiert, als er dann wirklich dann mal das Ambition gewonnen hat. Also insofern, warum nicht? Ne? Also ich kann mir alles vorstellen. Ja, warten wir mal ab, was passiert. Aber Thomas Shire auf jeden Fall wirklich so viel jetzt letztes Jahr mitgemacht. Ne? Unter anderem die Action Ring of Honor Co-Show war er auch dabei. Ja, dann hast du, wie gesagt, RevPro hat er mitgemacht. Wirklich viele spannende Matches gehabt. Ist jetzt wirklich weiter oben. Cowboy Way auch ein cooles Team. Also wir gucken mal, wo es hinläuft. Aber ich freue mich, dass er dabei ist, dass er jetzt auch im größten aller möglichen Turniere am Start ist. Und im größten aller möglichen Turniere ist auch ein Teilnehmer, von dem ich sagen muss, er ist jahrelang einer meiner absoluten Favoriten gewesen. Unter anderem auch in einem Tag-Team, welches er innehatte, wessen Teil er war. Zuletzt aber eher in den unteren Rängen der WXW zu finden gewesen und jetzt mit einer, man könnte meinen, quasi Überraschungsnominierung oder Überraschungsteilnahme. Doch. Bobby Ganz ist wirklich jemand, lieber Stricker, bei dem ich nicht auf der Karte hatte, dass er 2026 teilnimmt.
Nee, und das liegt ja auch vor allem daran, dass es so ein bisschen auch inkonsequent schon nach außen ist für die Zuschauer, zu verstehen, wer eigentlich in einen Qualifier muss und wer einfach so ins Karat gesetzt wird, ne? Wer einfach so einen Platz bekommt. Und bei Bobby Ganz ist das so, das hast du schon gesagt gerade, der verliert in der letzten Zeit häufiger und ist trotzdem aber jetzt im Turnier dabei. Und da frage ich mich halt, okay, wie weit kann das gehen für ihn? Das finde ich eine ziemliche Wundertüte.
Es ist eine absolute Wundertüte. Wir haben zuletzt gesehen, du hast es richtig gesagt, hat natürlich immer gegen relativ hochklassige Wrestler angetreten.
Natürlich.
Hat dann gegen Ahura verloren, hat aber auch beispielsweise den Shotgun-Titel nicht gewinnen können gegen Dulnik in Hamburg, wo wir auch ja zugegen waren, wo wir beide aber auch das Gefühl hatten, das war so ein bisschen, das Match war eher auch ein bisschen off, weil er Heel gegen Heel gewrestelt hat und du nicht genau wusstest, in welche Richtung das jetzt geht. Er hat aber dann später im Dezember wirklich seinen Qualifier gewonnen, in relativ kurzer Zeit gegen Irie. Danach wieder einige Matches verloren, jetzt zuletzt eher so in Pre-Show und gegen kleinere Gegner erfolgreich gewesen. Die Frage ist, was kann der Bobby Ganz 2026? Und das muss man uns auch wahrscheinlich mal wieder ein bisschen überzeugen, denn die Situation ist, es bringt nichts, ihn jetzt in der ersten Runde, das muss ich auch ganz klar zu sagen, so gegen irgendjemanden Großen verlieren zu lassen. Du musst jetzt überlegen, dass du vielleicht Bobby Ganz sogar wieder ein bisschen aufbaust, dass du ihm mehr Edge gibst, ne? Weil er ist es einer der Wrestler, die du immer wieder hochziehen kannst. Er ist ein Titelträger gewesen, er ist unter anderem World Champion gewesen in einer Phase, in der wir auch alle begeistert waren, welchen Run er in sich hatte. Ich guck noch mal gerade nach, ist ja zweifacher Unified World Wrestling Champion gewesen. Zweite Titelregentschaft, die hat natürlich bis in Corona reingereicht. Aber da waren tolle Matches dabei. Ich weiß noch, was am Ende gut gelaufen ist, dass David Starr den Titel nicht geholt hat. Aber erinnern wir uns, bei Karat 2020, also wirklich 3 Tage, bevor der Laden hier dicht gemacht hat wegen Corona, haben die beiden roundabout 40 Minuten gewrestelt. Im Endeffekt war dann Bobby Ganz derjenige, der die David-Starr-Karriere bei der WXW beendet hat. Ich sag mal so, ein paar Wochen später wäre es eh vorbei gewesen. Und seine erste Title Run ging gar nicht unfassbar lang. Ich glaube nur 5-6 Monate, aber gegen komplett die Wrestling-Welt Europas eigentlich durchgemacht und durchgecatcht, erst von Timothy Thatcher gestoppt worden. Also Bobby Ganz, wir wissen um seine Fähigkeiten, aber es ist schon an der Zeit, wieder mal ein Level hochzufahren. Mit 33 erst.
Mit 33.
Ja, also gucken wir mal.
Also auch schon verrückt, ne?
Ja.
Meine Güte, ist der ist schon lange dabei.
Das ist es ja. Der ist, guck mal, du darfst nicht vergessen, die Schildbrüder, also mit seinem Bruder, die haben, glaube ich, das erste Match für die WXW, ach du je, ich glaube 2012, wenn du überlegst.
Ja, ja.
2012, ah, meine Güte, wir haben 2026, überleg dir mal, waren die vielleicht gerade erst volljährig oder so, ja?
Also, ja, das passt ungefähr.
Ja, genau, also das ist wirklich so lange schon dabei, so lange auch schon wichtig gewesen und wie gesagt, auch da, ich weiß, die erste Titelregentschaft, das wollten viele nicht wahrhaben, aber Bobby Ganz auch mit seiner Theme damals, der war ein Banger, so, und die Sache ist halt einfach, kannst du einen Bobby Ganz mit einer Intensität wieder dahin bringen, dass die Leute auch sagen, okay, das ist nicht nur Bobby Ganz, den ich schon immer geliebt habe oder gemocht habe, sondern Bobby Ganz, der wieder eine reale Gefahr darstellt. Das ist die Frage, die musst du dir stellen. Die muss ich Bobby Ganz jetzt auch stellen. Und ich glaube aber, man kann es hinbekommen. Aber da muss natürlich bei Karat ein anderes Gesicht gezeigt werden.
Das ist richtig, ja. Absolut.
Schauen wir mal, wie das läuft, was Bobby Ganz sich so ausdenkt. Und ausdenken muss sich natürlich auch jemand wie Dieter Schwarz etwas. Das ist der letzte Teilnehmer, der sich also zuletzt auf jeden Fall qualifiziert hat. Dieter Schwarz, Detti Black auch in seinen Zeiten fernab der WXW gewesen. Dieter Schwarz, ein Wrestler, der in dem letzten Jahr die absolute Blütezeit von sich selbst in der WXW erlebt hat, bei dem man sagen muss, wow, wie schnell er dann wirklich auch, aber auch ja bei allen angeknüpft hat. Der gebürtige Bautzner, der sehr schnell, sehr gut angekommen ist, unter anderem natürlich auch im Tag-Team auch manchmal gewesen, also in so einem in einem Six-Way schon mit KXS gewrestelt hat. Also ich bin sehr gespannt, was hältst du von ihm? Findest du es zu früh oder sagst du es jetzt genau das Richtige, dass man ihm jetzt den Raketenaufzug, Anzug aufzieht? Das wollte ich sagen.
Naja, der Catch-Konnoisseur, der ist ja auch schon seit 9 Jahren dabei. Seit 2017 catcht er schon und dementsprechend zu früh auf gar keinen Fall. Es ist irgendwie schade, dass er es jetzt erst so richtig geschafft hat, den Durchbruch zu schaffen bei der WXW. Mhm. Der hat aber auch ein ganz großes Faninteresse hinter sich. Ne? Der kommt super an bei den Zuschauern, obwohl er ja eigentlich so ein fieser Möb ist. Ne? Ja. Kommt er trotzdem sehr gut an. Er hat sich dann durchgesetzt gegen Fast Time Mudo auch. Dadurch ist ein Ausrufezeichen gesetzt, ne, dass er Mudo bezwingen konnte, um ins Karat einzuziehen.
Auf jeden Fall.
Das zeigt schon mal, dass er den nächsten Level ja da erreicht hat. Nicht nur in der Fanwahrnehmung, sondern eben auch, was die Leistung angeht. Und dementsprechend ist es super, dass er diese Teilnahme hier hat. Ich rechne aber eher damit, dass der jemand ist, der auch in der ersten Runde die Segel streichen könnte.
Glaube ich auch. Wäre auch überhaupt nicht schlimm. Denn für Dieter Schwarz, nach so kurzer Zeit erst regelhaft bei der WXW unterwegs zu sein, wie gesagt, er hat immer mal Matches gehabt, auch in den Jahren zuvor. Gerade wenn die WXW ihre Osttouren gemacht hat, war er auch 2023 schon da. Aber eigentlich war 25 erst die Regelhaftigkeit gegeben. Und auch erst so ab Herbst, ne, wenn wir überlegen, da ging es dann rund, wirklich den kompletten Durchbruch gehabt. Wie gesagt, bei der Anniversary-Tour, ich glaube, da hat im Final wirklich jeder Feuer gefangen. Unter anderem ja auch bei der Pro Wrestling Grand Prix dabei gewesen, wie gesagt, da als Tag-Team-Partner von KXS. Also ich glaube, das könnte sehr, sehr spannend sein mit ihm, aber trotzdem, ich gebe dir recht, Runde 1 mag Schluss sein, aber das heißt nicht, dass Schluss für seine Karriere bei der WXW ist, sondern das ist nur der Anfang von etwas noch Größerem bei Dieter Schwarz, der ja so ein bisschen wirkt wie die deutsche Version oder die sächsische Version eines Timothy Thatcher.
Ja.
Also man muss ja sowieso sagen, dass die Sachsen-Fraktion in der WXW mittlerweile einigermaßen groß ist. Ja, also man sieht es ja mit Dieter Schwarz, man sieht es aber tatsächlich auch an Jane Nero beispielsweise. Gibt wirklich einige, zeigt natürlich auch, dass da gute Arbeit geleistet wurde, dass der Catch auch den Osten Deutschlands großartig erreicht hat, deswegen ja auch die regelmäßigen Touren der WXW. Also ich glaube, da können wir uns auf vieles freuen. Und über vieles freuen, über Freuden können wir uns auch auf jeden Fall über Titus Alexander. Titus Alexander, er ist jemand, der zum ersten Mal bei der WXW großartig am Start ist. Zuletzt viel in Japan gewesen, hat dort unter anderem bei Noah ja den GHC Hardcore Openweight Title mal kurz gehalten. Ist übrigens auch unterwegs in einem Tag-Team mit Starboy Charlie, der ebenfalls announced ist, aber nicht fürs Karat, da werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Ansonsten eher so ein West Coast Athlet. Mein Lieber, was hältst du davon? Ich habe schon gemerkt, du warst einigermaßen angetan, gell?
Ja, ich bin ein ziemlich großer Fan von Titus Alexander und als er announced worden ist, habe ich auch gesagt, okay, das ist jetzt cool, dass sie den jetzt bekommen konnten, weil ich auch davon ausgehe, dass der irgendwann mal zu einer größeren Promotion nochmal geht. Aber jetzt gerade ist es super für ihn und auch super für ihn, dass er so viel rumkommen kann. Du hast es erwähnt, Starboy Charlie ist sein Tag-Team-Partner. Sie sind bekannt als die Crush Boys und als solche treten sie natürlich independent an, aber das Ganze kommt eben von Marvelous Pro Wrestling. Das ist ja die Promotion von Shigusa Nagayo, die ja damals bekannt war und in dem Tag-Team die Crush Girls. Das war eines der bekanntesten Yoshi-Tag-Teams aller Zeiten mit Linus Asuka. Und sie haben halt hier das Moniker der Crush Boys bekommen. Die treten nämlich er und sein Tag-Team-Partner auch treten nämlich unter anderem für Pro Wrestling Noah, meistens bei Monday Magic, aber auch manchmal bei den richtigen Pro Wrestling Noah-Shows auf, aber auch bei Marvelous Pro Wrestling sind die dabei, das heißt, die trainieren auch im Marvelous Dojo, das ist eigentlich eher eine Yoshi-Company, aber die haben auch durchaus Männer, die dort auftreten, immer des Öfteren. Zuletzt hatte er ein ziemlich cooles Match bei Monday Magic gegen Masato Tanaka, wo er den Titel verloren hat. Auch das Match, in dem er ihn gewonnen hat gegen Hayata, fand ich ziemlich gut. Mhm. Also Titus Alexander, der ist gerade was das Highflying angeht, aber auch was andere Aspekte des Pro-Wrestlings angeht, schon ziemlich weit und ziemlich gut. Und deswegen freue ich mich sehr drauf.
Ich finde es mega spannend, dass du das so erwähnt hast, weil Marvelous Pro ist ja tatsächlich, du sagst ja eigentlich eher eine Frauen-Company, aber da gibt es mittlerweile auch
Männer. Das war schon eigentlich immer so da. Die hatten damals relativ früh schon einen männlichen Trainee namens Leo Isaka. Mhm. Und der ist immer noch da, und haben sie dann immer Leute reingeholt, gegen die er dann antreten konnte. Dadurch, dass Nagayo ja auch mit West Coast Pro Wrestling verbandelt ist,
Das wollte ich gerade
sind da auch
sagen.
immer wieder Leute rübergekommen, wie Vinny Massaro auch, ne, nach Japan, die dann da auch gecatcht haben.
Und da gibt es dann natürlich auch wieder die Verbindung mittelbar, weil auch bei West Coast Pro auch ein gewisser Chris Hero noch seine Finger im Spiel hat, ne? Und dann sind wir wieder plötzlich bei der WXW, ne? Also insofern ist auf jeden Fall eine feine Angelegenheit. Bin aber gespannt davon, welchen Stil er mitbringt und was er auch erreichen kann. Du hast eben noch ganz kurz gesagt, Noah Monday Magic ist so ein bisschen was anderes zum normalen Noah-Programm. Kannst du das noch ganz kurz erläutern für all die Leute, die es jetzt auch mal nachgucken und mal nachgoogeln?
Also Monday Magic, das Format ist, dass es jeden, nicht jeden Montag, aber es gibt dann immer so Staffeln, das sind dann so meistens so 5 bis 6 Shows. Und jeden Montag ist es eine Mystery-Show. Das heißt, da kommen dann auch wirkliche Wrestler hin, von denen man auch so auf der großen Bühne noch nie was gehört hat. Da sind dann auch einfach mal Spanier dabei, wie Ika Navarro zum Beispiel, der einfach jetzt da mal auftritt, der dann in Japan unterwegs ist. Aber zuletzt ist auch die Tochter von Dean Malenko dort da debütiert. Ne? Sie, wie heißt sie?
Malenko.
Das ist sehr gut von dir, Marvin. Ich komme gerade nicht auf ihren Namen. Das mag mir verzeihen werden. Sie ist jedenfalls debütiert
Marie
auch dort
Malenko
bei
heißt sie übrigens.
Mary Malenko, genau. Ja. Die ist da debütiert. Also da kommen ganz viele Leute, ganz viele verschiedene Leute zusammen, die ein sehr buntes Produkt abgeben. Das wird gebucht von Nosawa Rongai. Sie haben dort so einen eigenen Titel, das hast du hier gerade erwähnt mit dem GHC Hardcore Title. Das ist ein Ja, es macht Spaß zu gucken wegen dieses Aspekts der Unberechenbarkeit, den sie da haben. Und sie haben dort auch den GHC Women's Title, der dort öfters verteidigt wird. Gerade ist ja Mayu Iwatani Championess. Und da kommen dann auch immer Wrestlerinnen aus anderen Promotions wie Sender Girls oder Seed Ring auch zusammen, die dann da auftreten. Macht Spaß.
Ein geordnetes Chaos, was da manchmal stattfindet.
Ja, genau.
Ne? Und macht auch irgendwie dementsprechend Spaß, finde ich auch tatsächlich. Bei allem, was Noah vielleicht nicht immer geil macht, ist das tatsächlich so einer der spannenden Aspekte, wo man sagen muss, ach, guck mal, kann man sich auf jeden Fall gut mal geben. Na?
Ja.
Definitiv. Also, Titus Alexander, wir sind sehr gespannt. Definitiv ein Wrestler, bei dem man die Augen drauf haben muss, wie lange der überhaupt noch in diesem Kontext verfügbar bleibt. Jetzt ist es natürlich so, bei West Coast Pro Wrestling gibt es tatsächlich zum Glück noch, war ja auch bei DPW wie einige andere, die haben ja jetzt zugemacht, ein bisschen geschlossen wegen Reichtum wohl. bleibt ein bisschen absurd, ist dann eine Liga weniger, bei der auch die WXW-Connections ja durchaus da waren. Aber mal gucken, in welche Richtung es geht für ihn. Und ich glaube, wir haben jetzt fast alle Namen durch. Fast alle Namen. Aber ein Name, der bleibt noch und der sorgt zum einen für Sprengstoff, zum anderen für Kopfschmerzen und bei uns allen auch für Herzschmerzen. Denn es ist der Name Ahura. Es ist der König der Catcher. Es ist King Ahura, der angekündigt hat in einer Promo, die uns arg mitgenommen hat, dass das am Ende sein letztes Karat sein soll. Ich sage mal soll, mein lieber Strigger. Und wir müssen sehen, wo das hingeht. Ahura, einer der wichtigsten Wrestler der letzten Jahre bei der WXW, einer der Wrestler, bei denen wir mitgefiebert haben, der zuletzt ja auch den World Title Shot hatte, den er dann dementsprechend nicht ummünzen konnte, also hat den Titel nicht holen können. Aber jetzt ist natürlich das große Ding. Wird Ahura wirklich von einer Person besiegt und muss dann vielleicht in den ersten Runden des Karats schon ausscheiden und seine Karriere beenden? Oder geht's vielleicht zum ganz, ganz, ganz großen Erfolg? Lieber Strigger, was ist dein Gefühl bei Ahura? Er ist natürlich der denklogische Teilnehmer bei diesem Karat.
Ja, wie du es gesagt hast, da kommen so viele Sachen zusammen. Also ich glaube, es hat kaum einer 2025 so sehr geschafft, uns in alle möglichen Gefühlslagen zu versetzen wie Ahura. Egal, ob du ihn magst oder nicht, der sorgt immer dafür, dass die Zuschauer definitiv heiß sind, wenn ein Match beginnt. Der schafft es, Leute gegen sich aufzubringen, aufzuhetzen, aber auch hinter sich zu versammeln. Also wirklich, ja, ein fantastischer Wrestler, was das einfach auch angeht, ne? Und dann haben wir natürlich auch die Komponente des In-Ring, wo wir ja gerade speziell beim Finale des König der Catcher gegen Ilya Bloom gesehen haben, wie großartig das war. Eins der besten Matches in Europa im letzten Jahr. Er hatte auch ein fantastisches Match gegen Mio Yamashita in Hamburg, als wir dabei gewesen sind, live. Ne? Also, ja, ich glaube, wir haben wrestlerisch über alle Zweifel erhaben. Und jetzt ist halt diese Frage da, die steht im Raum, was passiert jetzt mit ihm? Und da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Ne? Also, ich will bei Ahura überhaupt nichts ausschließen, weißt du? Ich So, ja. Es könnte ja sogar sein, dass der jetzt einfach am ersten Abend verliert und wir stehen alle völlig verdattert da und denken uns, was war das denn jetzt? Also auch das ist ja durchaus nicht von der Hand zu weisen, dass uns sowas da präsentiert wird, weil Ahura ist einfach so unberechenbar in allem, was er tut, dass wir da gar nicht sagen können, in welche Richtung es geht. Aber natürlich muss man damit rechnen bei dieser Ankündigung, dass er uns auch weiterhin komplett uns komplett ich weiß gar nicht, ich finde die richtigen Worte gar nicht, ne? Gerade, dass, dass wir komplett auf am Edge von unserem Seat sitzen oder stehen, dass wir auf den Zehenspitzen stehen und erwarten, was jetzt im Match passieren wird, dass wir so gespannt sind, was da passieren wird. Und sie werden uns mit ganz vielen oder mit einigen knappen Dingern bestimmt auch da zum Herzrasen bringen beim Six Carat Gold. Das ist eine Stipulation, die unglaublich geil sein wird. Ja gut, in der Nachschau geil sein wird, live wird es uns richtig mitnehmen. Aber natürlich musst du damit rechnen, dass Ahura sehr weit kommt. Denn die Storyline mit Ilya Bloom, die ist ja noch lange nicht auserzählt. Ne? Also gerade da könnte man ja denken, dass der Karatsieger Ahura nochmal auf den Weg wie Unified World Champion mit Ilya Bloom treffen wird. Ne?
Ja, normalerweise schon. Und das ist ja genau der Punkt. Ich verstehe vieles nicht. Das ist gut so, das hat sich immer durch mein ganzes Leben gezogen, vieles nicht zu verstehen. Aber es ist natürlich so, lieber Strenger, dass die Situation gerade einfach so ist, dass wir alle den Aufstieg von Ahura, der jetzt aber auch schon eine ganze Weile geht, also ich meine, überleg mal, lange Zeit Tag-Team-Wrestler gewesen bei der WXW. Zwischenzeitlich war ja erstmal sogar sein Tag-Team-Partner ein bisschen mehr im Fokus. Erinner dich, dass Maggot eigentlich derjenige war, der irgendwie zuerst mal ein Singles-Title geholt hat und der dann irgendwie ja ein bisschen wo wir gedacht haben, ah ja, okay, der Charakter, der kommt an, den kann man direkt mit den Fans verknüpfen. Und jetzt zuletzt ist halt Ahura in dieser Regelmäßigkeit war, nachdem er ja auch jetzt nicht mehr zuletzt irgendwie Disziplinarstrafen über sich hat ergehen lassen müssen, sondern dass er halt diese Regelhaftigkeit da war und jetzt so lange auch on peak war, der König der Catcher gewonnen. Und du wusstest, er ist jetzt eigentlich in Title Contention und es kann jetzt jedes Mal klappen. Und ich meine, er war ja auch im Finale des letzten Karats. Da hat er gegen One Called Manders verloren. Da haben wir schon gedacht, das ist jetzt die finale Version. Aber er hat ja selber gesagt, Karat 2026. Liebe Leute, ich habe noch nie 3 Monate am Stück für Wrestling trainiert. Ich habe es noch nie gemacht, weil ich habe immer Side-Hustles gehabt. Ich habe immer, nebenbei muss ich meine, so wie Metehan es immer macht, der seine Familie ernähren muss, hat Ahura das tatsächlich ja auch gemacht, mit einem eigenen Burgerladen, mit einem Burgerwagen und so weiter und so fort. Irgendwelche Geschäfte. So, und jetzt ist es so, 3 Monate Fokus und dann gleichzeitig aber auch unerbittlich dieses Ende in den Vordergrund gestellt, weil es war ja fast unabhängig. Selbst wenn er Karat gewinnt, ist danach trotzdem Schluss. Natürlich hast du vollkommen recht. Es kann auch immer sein, dass er sich danach eine Maske aufzieht und El Gran Ahura ist, ja, und dann ist er trotzdem mehr an. Ja. Ich habe gesagt, ich höre zwar als Ahura auf, aber nicht mit als Gran Ahura. Ja, keine Ahnung, kann ja alles stimmen. Aber die Fragezeichen, die sind momentan da und gemixt die Angst. Und das macht aber das Ganze zu einem echt speziellen Karat, weil ich glaube, sehr, sehr viele Fans wirklich die Anknüpfungspunkte zu ihm haben, ob du ihn hast oder magst. Ich sehe das. In Rüthen, da war er eher so ein Heel, ne? So eher so, sag ich mal, ein bisschen dörfisch. Und ich sag mal, im urbanen, städtischen Raum ist er plötzlich der Face. Er erzeugt Reaktionen, so oder so. Und die Frage, wo es jetzt hingeht, die Antwort haben wir nicht. Aber das ist die große Spannung tatsächlich bei diesem Karat. Es ist alles möglich. Es ist an jedem Match alles möglich. Es kann der ersten Runde vorbei sein, es kann der zweiten Runde vorbei sein. Es kann aber auch sein, dass er tatsächlich das Karat holt und dann sagt, ciao, Kakao. Und was machen wir dann? Ich weiß es nicht. Es ist crazy.
Ja, es ist, wie ich schon sagte, ich habe ja um Wörter gerungen gerade eben. Das macht viel mit uns, ne? Es macht sehr, sehr viel mit uns, gerade weil wir schon so lange dabei sind und seinen Aufstieg gesehen haben und eigentlich ja auch schon wollen, dass er irgendwann mal so die Spitze erreicht, ne? Und vielleicht war es nicht der König der Catcher, vielleicht ist es das große Gold von WXW. Wir müssen abwarten. Also, was ich auf jeden Fall sehen will während des Turniers, ist Ahura gegen Shiro Hashimoto. Let's go.
Das, ja, und das ist natürlich genauso eine Partie. Also die beiden gegeneinander, das würde völlig Sinn ergeben, weil wir haben es in den letzten Wochen, Monaten ja immer wieder festgestellt. Ahura ist ja auch derjenige, der, und das muss man ja sagen, so gut mit allen unterwegs sein kann. Ne? Ahura hat gute Matches, kann im Zweifel irgendwie die italienischen Pre-Show-Jobber weghauen.
fantastisches
Ding. Der macht dir aber auch ein 20-Minuten-Match mit Metehan oder der hat auch kein Problem damit. Was heißt kein Problem damit? Ist für ihn eine Ehre, mit Mio Yamashita einfach einen 17-Minuten-Banger rauszuhauen, wie wir es in Hamburg gesehen haben. Ne? Die beiden, die super gut funktioniert haben. Das ist alles möglich und ich glaube, genau so kann das auch funktionieren mit Hashimoto. Ich würde es sehr, sehr gerne sehen.
Wir haben übrigens gar nicht, lieber Marvin, über Yamato gesprochen. Ne? Den haben wir völlig außen vor gelassen. Von Dragon Gate.
Oh shit.
Der, ja, fällt mir auch persönlich gerade auf. Ne? Yamato, der ist auch seit über 20 Jahren dabei, hat letztes Jahr noch den Open the Dream Gate Titel gehalten. Der ist einer der absoluten Veteranen von Dragon Gate. Ist jetzt eher nicht so ein Highflyer, sondern eher ein technischer Wrestler. Da bin ich auch gespannt, gegen wen den so stellen. Da könnte ich mir dann auch durchaus mal sowas wie Yamato auch gegen Bobby Ganz vorstellen. Das könnte funktionieren. Oder aber auch gegen Dieter Schwarz oder so jemanden. Das ist alles durchaus machbar. Yamato gegen Eric Stevens wäre ein wildes Match auch, ne? Beide schon lange dabei. Also das ist ein absoluter Veteran des japanischen Wrestlings.
Mhm. Da waren wir eben so ganz frech und haben das jetzt einfach ignoriert. War tatsächlich ja auch einer der ersten, die angekündigt waren. Ich glaube, mit Hashimoto zusammen.
Ach so, genau.
Ja. Und ich glaube, da ist das so ein bisschen untergegangen. Ist tatsächlich auch ein Wrestler, mit dem ich jetzt noch nicht unfassbar viele Berührungspunkte in einem engeren Kontext hatte. Ist natürlich trotzdem ein spannender Name. Ich gehe aber auch eher davon aus, dass es Art so ein bisschen, lustigerweise, wie Eric Stevens, den du gerade genannt hast, Enhancement Talent ist, um Farbe in das Turnier reinzubringen, aber jetzt keine große Rolle im Turnier selbst spielen wird.
Ja, und wir haben ja irgendwie so ein bisschen Mixed Bag, was Dragon Gate Talent angeht. Ne? Mhm. Also Dragon Dyer und Dragon Kid bei der Tag League letztes Jahr, das hat gut funktioniert.
Mhm.
Aber Masaki Mochizuki im Karat, das hat ja gar nicht so ganz gut geklappt. Nee. Ne? Das, also weiß nicht. Mal gucken, wo Yamato sich da so einreiht. Müssen wir mal noch abwarten.
So, jetzt will ich aber von dir wissen, wer sind deine Halbfinalisten, mein Lieber?
Gut, Nummer 1 Ahura.
Mhm.
Dann, ich hau jetzt einfach was raus, was ich so im Gefühl habe. Ja, ich sage dann Peter Tihani, Thomas Shire und Shihiro Hashimoto.
Oh, okay, spannend, alles klar. Okay, also Tihani, Ahura bin ich dabei. Ansonsten habe ich Naito, Halbfinale.
Ja.
Okay. Und Ricky Sosa.
Das wäre halt alles auch geil.
Es ist alles geil, es ist alles möglich. Ja, und es wäre, und auch ganz ehrlich, ich kann mir auch ein Countout bei Tihani gegen Naito vorstellen, so, weißt du, was ich meine?
Ja. Absolut.
Ja, und das wäre auch sneaky, das wäre auch so dieses typische Tihani-Sneaky und dann ins Finale gesneakt, so, weißt du? Kannst du auch machen. Das ist plötzlich, der feiert plötzlich Vorwerk die Rückkehr mit irgendjemandem anderen als Schützling. Du sorgst dann dafür, dass Naito ausgeboxt wird und dann nicht mehr rein kann und das war's dann im Endeffekt. Hast ein gutes Ende für Naito gefunden, ohne seine Personalie beschädigen, weißt du?
Mhm.
Alles möglich. So, liebe Freunde, die Erstrundenpaarungen, sie stehen jetzt fest und so sehen sie aus. In der ersten Runde Soltan gegen Bushi. Yamato wrestelt gegen Axel Tischer. Ricky Sosa, und das ist ein Match, das Trigger fast schon vorhergesagt hat, kann man sagen, gegen Titus Alexander. Peter Tihani tritt in der ersten Runde an gegen Ares. Dieter Schwarz, er bekommt es mit dem internationalen japanischen Superstar zu tun, Tetsuya Naito. Wow, was für eine Partie, sehr, sehr spannend. Shihiro Hashimoto bekommt den Gegner, den auch Trigger schon sich gedacht hat, kann man sagen. Thomas Shire. Richtig geile Erstrundenpaarung. Ich glaube, da können wir alle uns auch freuen. Und weiter geht's. Und zwar Bobby Ganz. Er tritt in der ersten Runde an gegen Eric Stevens. Wer wird sich durchsetzen? Kann Bobby Ganz seine alten Erfolgsspur zurückfinden? Ich bin sehr gespannt. Und vielleicht wird's der Main Event, vielleicht das erste Match. Vielleicht ist das sogar schon das Ende von Ahura. Ahura tritt an gegen Dennis Cash. Newsflash. Also, liebe Leute, es ist ein mega spannendes Turnier. Ich will aber ein bisschen das auffedern. Wir hatten ja bei uns drüber geschrieben, auch im Ringfuchs-Discord. Wie sieht's denn bei euch aus? Seid ihr hyped? Ja. Seid ihr nicht so hyped? Da gibt's ganz unterschiedliche Stimmen und ich finde, wir sollten da mal so ein bisschen auch drüber sprechen. Denn bei einigen ist es so, also Die meisten waren tatsächlich richtig on fire. Einige waren auf jeden Fall mehr als letztes Jahr. Aber es gab auch, und auch kann ich verstehen, die Leute, die so ein bisschen underwhelmed waren. Einer hat jetzt beispielsweise geschrieben, was ich auch irgendwie total nachvollziehen kann, dass er sagt, dass er so ein bisschen für 20 Jahre Karat das ein bisschen als wenig empfindet. Wie ist da dein Take dazu? Hättest du dir mehr Wrestler gewünscht, die eine höhere Strahlkraft haben? Es gibt ja, sag ich mal, den ein oder anderen, wir sehen das ja, die GWF hat gerade absolut alles richtig gemacht mit Andrade El Idolo, dem sie den nicht nur einen Titel gegeben haben, sondern haben ihn einen Tag später nochmal antreten lassen. Das war ja auch geplant, aber dass er dann, und beim Livestream behält er sogar den Titel, während einige, ja. Grüße an Grise an dieser Stelle, gedacht haben, dass er den Titel nach einem Tag wieder verliert. Ja, nee, so war es nicht. Also es gibt natürlich noch ein paar mit Strahlkraft, aber was ist dein Take dazu?
Das Ding ist halt, dass du planst sowas weit im Voraus und du musst klar haben, dass die Leute auch da sein können, da sein werden. Natürlich machst du mit denen ja bestimmt auch irgendwie auf eine Art und Weise auch einen Vertrag oder wie auch immer das läuft. Ne? Gleichzeitig ist es dann auch so, du willst möglichst namhafte Catcher haben, aber du hast einfach, und das müssen wir ja immer wieder betonen, mit AEW einen krassen Player. Du hast gleichzeitig aber auch in Japan Turniere bzw. Shows an so einem langen Wochenende und kannst dann eventuell nicht immer die Leute bekommen, die du vielleicht bekommen wollen würdest. Mhm. Dann hast du, dann, ja, wie gesagt, AEW und WWE, die grasen einfach unglaublich viel schon wieder ab. Alleine, wenn du mal anschaust, was AEW dieses Jahr alleine schon gesigned hat, da brauchst du dir auch nur mal eben Alec Price oder John Oliver angucken, die ja, ja auch potenzielle Namen gewesen wären hierfür, ne?
Alec ist halt Price ist super, gut, dass du das ansprichst. Das haben wir ja die letzten Male schon wieder angesprochen. Glaube ja. Ich auch im letzten Jahr habe ich irgendwie gesagt, Alec Price ist tatsächlich so ein Wrestler, den sehe ich normalerweise völlig im Karat. Dem würde das auch gut tun. Ne? Alec Price ist ein Typ, der für mich noch mehr als Jordan Oliver irgendwie ein Charisma hat, irgendwie auch eine eigene Art des Wrestlings. Genau so ein bisschen wie so, ja, so ein bisschen so eine Art Tyler Black, aber genau das auch irgendwie noch mal braucht, die Reibung eines Karat-Turniers. Ne? Das fehlt natürlich jetzt.
Ja, genau, also insofern, wenn man all diese Faktoren betrachtet, muss man schon sagen, dass es ein unglaublich gutes, diverses und auch namhaftes Teilnehmerfeld ist. Mit Tetsuya Naito haben wir einfach einen der größten Stars der letzten 10 Jahre aus Japan dabei. Mhm. Mit Ahura haben wir einen der Top-Namen Europas dabei. Mit Ares haben wir jemanden dabei, der in den Vereinigten Staaten für Aufsehen gesorgt hat. Und natürlich haben wir auch noch, das haben wir noch gar nicht besprochen, haben wir One Called Madness dabei, der ja bei Tag 2 um den World Title antritt. Ne? Also das sind ja schon wirklich, wenn du so mal durchguckst, sind es schon so Top-Namen aus ihren jeweiligen Feldern. Mhm. Natürlich ist es dann vielleicht so, dann sagen einige, na, das verfolge ich jetzt nicht. Das ist natürlich auch völlig legitim, das zu sagen, aber dann trotzdem mal objektiv drauf zu schauen, ist es schon ein Teilnehmerfeld, bei dem du wenig mehr liefern kannst, was Star-Power angeht, denn so eine AEW-Wrestler zu bekommen, ist halt nicht so ganz einfach offensichtlich.
Mhm. Ja, ich glaube, das ist halt ein bisschen die Schwierigkeit, die du aktuell hast. Also, ich weiß nicht, wir wissen es halt nicht, ne, ob es wirklich so schwierig wäre, ja, ein AEW-Talent zu bekommen. Ich meine, es gibt ja andere Ligen, die natürlich aber auch vielleicht eine andere Kooperationsstufe haben, wie Pro Wrestling Eve, da geht es ja plötzlich dann schon ganz gut, ne, wenn wir uns angucken, dass Jamie Hayter und viele andere jetzt regelmäßig bei Pro Wrestling Eve sind, ne, also da funktioniert es ja dann tatsächlich schon.
Ja, ja.
Aber ja, es ist nicht überall so einfach und die Andrade El Idolo-Sache ist natürlich jetzt, die kam irgendwie jetzt auch alles, sag ich mal, ein bisschen plötzlich. Ne?
Ja.
Das ist dann, ja, es ist wie es ist. Es ist trotzdem so, es gibt nicht unfassbar viele Wrestler, die komplett frei unterwegs sind. Und ehrlich gesagt, passen auch nicht alle, weil ich glaube, wir machen ja manchmal einen großen Fehler, dass wir sagen, ja, den hätte ich gerne gehabt, der war zuletzt bei der WWE. Die Wrestler, die ich ganz gerne gesehen hätte, wären gar nicht die A-Level Top-Wrestler gewesen. Mm. Das wäre viel eher, dass ich noch mal Fancy Ryan Clancy tatsächlich noch mal gerne gesehen hätte. So, weil ich finde, das ist irgendwie ein spannender Typ, der, wenn wir es irgendwie schaffen, den könnten wir tatsächlich auch einfach noch mal ein halbes Jahr bei uns hier lassen, theoretisch. Ne? Aber so andere Wrestler, die jetzt irgendwie direkt frisch von der WWE beispielsweise kommen, das ist total oft so, dass ich das Gefühl habe, ach, ja, das klingt immer so gut, aber so richtig heiß ist es dann auf Dauer gar nicht, ne? Klar, wir haben immer mal über Cruel gesprochen, ne? Der Wrestler, der ja unter anderem auch bei MLW war oder der ja auch bei Game Changer Wrestling ist, den finde ich irgendwie ganz spannend aufgrund seiner Maske oder so. Aber das ist dann halt auch so ein, sag ich, schon relativer Top-Level-Wrestler, dass mir dann wieder schwerfällt, zu überlegen, wo du ihn dann rausbucken kannst. Weißt du, was ich meine? Dass du dann sagst, okay, ist dann Halbfinale Schluss gegen wen oder irgend sowas. Also, mir fällt es manchmal so ein bisschen schwer. Verstehst du meinen Punkt?
Ja, ich verstehe es total. Es ist auch schwer zu greifen, diese Diskussion. Ne?
Mm, ja, es ist schwer zu greifen.
Weil es ja auch keine, ich habe es gerade gesagt, es muss ein bisschen objektiv dabei sein, aber natürlich hat jeder, haben alle ihre subjektive Perspektive darauf, was für sie jetzt der größte Star ist oder wie auch immer. Ne? Das ist schon klar.
Ja, es ist dann, ich meine, du hast Leute wie, erinnern wir uns an Mance Warner, der hier war, und derjenige, der besser ankam, war One Called Mendes. Und der ist jetzt im Main Event von Tag 2. Ja. So, ne? Wir haben mitbekommen, ist manchmal tatsächlich ein bisschen schwierig, das zu adaptieren. Wir sehen bei einigen Wrestlern, die dann großartig auch präsent sind im amerikanischen Bereich, dass das funktioniert. Aber selbst eine Shotzi Blackheart, ne, jetzt beispielsweise, die jetzt großartig im amerikanischen Bereich, in einem Indie-Wrestling wieder unterwegs ist, also mich würde das jetzt auch nicht irgendwo hervorlocken, dass ich sage, okay, jetzt wegen ihr würde ich mir jetzt ein Ticket kaufen oder so, weil ich da auf anderen Fokus drauf lege. Es gibt noch ein paar Wrestler, bei denen man sagen kann, okay, man könnte, keine Ahnung, man könnte natürlich Josh Barnett nochmal fragen, ob er Bock hat, ne? Klar. Ja, klar, sowas, ne? Und es gibt vielleicht dann aus dem europäischen Bereich noch Leute wie Men Like Dries, die beispielsweise irgendwie auch hier waren, so, ne? Da schon, es gibt schon diese drei bis fünf Wrestler. Insofern kann ich die Diskussion nachvollziehen. Ich glaube, man wird es nie allen gerecht machen. Ich kenne tatsächlich total viele, die aber, und das kann ich auch verstehen, zu sagen, ey, ja, für mich ist es tatsächlich schon ein bisschen so, ich gehe trotzdem zu Karat, aber ich habe nicht so viel mit japanischem Wrestling zu tun und dementsprechend bin ich weniger angefixt. Das ist schon so. Ja, aber
du hast es halt selten erlebt, dass Leute dann da am Ende rausgehen und sagen, X hat mich nicht überzeugt.
Mhm. Ja, das ja, stimmt, du hast da auch recht. Ja, also dementsprechend, ja, ich weiß es auch noch nicht so hundertprozentig, aber für mich jetzt persönlich ist es tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, dass es, ich habe es ja eingangs schon gesagt, tatsächlich sogar das beste Line-Up nach Corona war, weil ich auch finde, es ist auf allen Stellen einigermaßen stark besetzt. Und ich finde es aber trotzdem auch interessant, es haben ja viele auch geschrieben, dass sie ja tatsächlich gar nicht so, aber vielleicht auch manchmal aus persönlichen Gründen, gar nicht so wirklich dazu kam, die WXW häufig zu verfolgen. Viele haben es gar nicht zu den Oberhausen-Shows geschafft, sind dann trotzdem halt dann da, ne? Weil du weißt halt, Karat ist nur einmal im Jahr und das ist halt auch genau der Punkt. Ne? Das ist ja das Gute und ich glaube, es liegt ja an jedem Wrestler auch selbst jetzt bei diesem Standout-Tournament, selbst wenn man sie nicht kennt, dass sie die Fans überzeugen.
Ja, absolut.
Also bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, aber es ist ja tatsächlich gar nicht das Einzige, was beim Karat im Laufe des Wochenendes so passiert, denn es ist ja nicht das Turnier selbst, sondern es sind auch andere Sachen. Und da will ich mit dir auf zwei Sachen gehen, und zwar gibt's das Independent Wrestling Summit. Und da, liebe Leute, findet zum allerersten Mal statt. Das ist eine Möglichkeit für Ligen, sich zu präsentieren mit ihren besten oder mit ihren spannendsten Wrestlern. Und da haben wir ganz, ganz unterschiedliche Wrestler. Wir haben unter anderem Spiderfly gegen Toxin, der auch im amerikanischen Bereich auch viel unterwegs ist, haben wir aufeinandertreffen. Dann haben wir NWW, Nico Angelo gegen Gabriel Fuerza. Dann haben wir West Coast Pro, die gleich mit zwei Matches vertreten sind. Einmal Johnny Robbie versus Miko Alana und der eben genannte Starboy Charlie, der gegen Andrew Cass antritt. Starboy Charlie auch schon eine ganze Weile unterwegs gewesen. Wir haben von Fury Pro Wrestling eines der Matches, auf das wir uns wahrscheinlich sehr, sehr freuen alle. Und zwar Corey Zero gegen Miller Smith um den, vielleicht weiß nicht, ob es um den Women's Title ist, ich kann es mir sogar vorstellen, Corey Zero ist auf jeden Fall aktuelle Titelträgerin. Und dann
wissen, ist nicht als Titelmatch angekündigt.
Nee, es ist nicht als Titelmatch angekündigt, aber ich sag mal so, wenn mit unserem Druck, den wir hier beim Ringfuchs machen, wird das als Titelmatch auf jeden Fall klar. Und dann haben wir sogar noch RevPro, die dann auch antreten. Also da ist schon ein bisschen was drin. Was hältst du von der Idee?
Nee, ist eine coole Idee, Independent auch mal ein paar Namen reinzubringen, die so auch noch gar nicht so vielen Leuten was sagen. Ich glaube nicht, dass Spiderfly und Toxin vielen was sagen. Ich habe sie schon ein paar Mal gesehen bei Lucha-Shows, die ich dann aus Mexiko gesehen habe. Aber zum Beispiel Nico Angelo und Gabriel Fuerza sagen mir jetzt nicht viel von New Wave Wrestling. Johnny Robbie ist super gut. Miko Alana habe ich, glaube ich, auch nur ein paar Matches von gesehen bisher. Andrew Cass ist relativ neu noch dabei. Dann haben wir das Fury-Match und das Rev-Pro-Match. Also da wird es einen sehr bunten Mix geben und das ist eine coole Nummer, gerade weil 16 Karat Gold ja eben so ein internationales Turnier ist. Macht es auch völlig Sinn, sowas auf der Tagesordnung zu haben.
Finde ich auch. Ich finde es mal eine andere Situation, denn wir haben uns immer die Frage gestellt, was passiert bei solchen Zwischenshows? Und ich finde, das ist mal ein ganz anderer Vibe. Wie ist es denn bei dir? Weil man muss ja sagen, wenn wir das jetzt haben und dann haben wir eigentlich noch was anderes, über das wir gleich sprechen, wirst du alle Shows verfolgen oder wie wirst du deine Zeit einteilen? Weil man muss auch sagen, drei Shows an einem Tag, wir werden gleich über die dritte sprechen, das ist auch ein bisschen zerrend dann, ne?
Warum fragst du mich das? Du weißt das doch.
Sagen Sie es.
Samstag mit, tut mir leid, also natürlich, das ist eine coole Nummer, aber Samstagmittag sehe ich mich nicht in der Turbinenhalle. Und das ist einfach die letzten Jahre so, wie es ist. Denn man muss dazu ja auch sagen, Marvin, es ist nicht nur ein Wochenende des Wrestlings, sondern es ist auch ein Wochenende des Zusammenkommens. Und die Gruppe, mit der wir immer da in Oberhausen auftauchen, die sieht sich halt nicht sehr oft. Und dann müssen wir auch mal ein bisschen Zeit zusammen verbringen. Das werden wir Sonntagmittag tun. Ne? Und da werden wir halt nicht zum Independent Wrestling Summit gehen.
Es ist klar, es lässt sich nicht alles machen. Das Gute ist, dass wir das ja alles nachgucken können. Ne? Das
genau.
Ist ja der große Vorteil.
Kann gut sein, dass wir es live parallel verfolgen, während wir uns da unseren anderen Aktivitäten hingeben.
Ja, genau. Wir werden mal schauen. Aber trotzdem, für all diejenigen, die gar nicht genug bekommen können, ist es natürlich eine super Sache trotzdem. Was auch eine super Sache ist, in meinen Augen, ist tatsächlich, dass ja etwas anders gestaltete, aber trotzdem immer noch unfassbar krass besetzte, muss man wirklich sagen, Ambition ja. Festival, denn Ambition, meine Güte, was ist das Star-Start? Du hast Minoru fucking Suzuki, auch ein Wrestler, über den wir bislang ja noch gar nicht gesprochen haben, der aber auch auf jeden Fall nicht nur am zweiten Tag bei Ambition, sondern auch am dritten Tag des Karats am Start sein wird. Er tritt an im Main-Event des Abends oder des Mittags mehr oder weniger gegen Danny Jones. Danny ja. Jones auch letztes Jahr ja sehr oft zugegen gewesen bei der WXW. Du hast Kanji gegen Chiyo Hashimoto, unfassbar.
Das ist geil. Ein super geiles Match.
Ja, ne?
Also im Shoot-Style, das wird richtig, richtig geil werden.
Also wie krass ist das denn? Auch Kanji ist ja eine absolut tolle Wrestlerin, von der ich gar nicht genug bekommen kann. Ich finde die total super. Gegen Hashimoto haben wir über sie aber schon
Kanji
gesprochen.
Kanji Saber Jr.
Ja, genau. Kanji Saber Jr. Genau so sieht's aus. Dann hast du Sascha Kehl, der zurückkehrt. Ja? Sascha, der im letzten Jahr ja schon mal bei der WXW zugegen war, auch mal aufgetreten ist, der jetzt ja auch eine längere Verletzung hinter sich hatte, wieder zurück im Ambition ist. Wie geil ist das denn? Auch so ein bisschen kleiner Callback. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass er vielleicht auch bei beim Inner Circle dabei ist, weil er ja lange die Geschichte der WXW geprägt hat. Dann Kevin Lloyd am Start, Fast Time Mudo, Axel, The X-Man, Tische am Start, Chris Ridgway auch wieder da, auch länger nicht mehr gesehen, Liam Slater, Thomas Shire, Dieter Schwarz, A-Game, Joseph Alexander, Henry Faust, Jeremy Wyatt und Emil fucking Völler. Also meine Güte, wenn das nichts ist, da sind ja sehr, sehr viele Namen dabei, gibt's noch jemanden, auf den du dich da besonders freust?
Ja, ich habe viel Gutes von Henry Faust gehört. Ich habe ihn selber noch nicht wresteln sehen. Da bin ich mal gespannt, was der so präsentieren wird. Ich freue mich natürlich, Chris Ridgway mal wieder zu sehen. Das ist immer sehr spannend, den zu sehen. Joseph Alexander sagt mir jetzt persönlich gar nichts. Da können wir auch mal schauen, was der so bringen wird. Jeremy Wyatt hatte zuletzt auch ein Interview bei uns bei Cage Match. Da machen Flosch und Morbo zusammen, beziehungsweise Flosch nimmt das auf, Morbo und Sebastian. Schöne Grüße an die beiden. Die machen da eine Serie, in der sie Independent Wrestler interviewen. Und da hatten sie zuletzt Jeremy Wyatt dabei. Das wollte ich mir auch noch anhören, um den ein bisschen kennenzulernen. Ja, und das wird, glaube ich, eine ganz, ganz gute Abwechslung sein zu dem herkömmlichen Turnierformat, was wir sonst immer hatten.
Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich finde es interessant, weil da sind, wie du sagst, ja doch ein paar Namen dabei, was uns ja immer wieder begegnet, die uns davor nicht so viel sagen, aber die dann zu absoluten Household Names werden. Wir haben es ja über Thomas Shire haben wir es ja schon gehabt. Ja, der genau dazu wieder zu seine Karriere revitalisiert hat. Ich weiß nicht, ich kann noch nicht sagen, wie das dann irgendwie bei einem Chris Ridgway, der immer wieder populär war, der immer wieder am Start war und dann aber auch sich seine Auszeiten gegönnt hat oder genommen hat. Keine Ahnung, in welche Richtung das geht, aber es ist auf jeden Fall ein star-studded Teilnehmerfeld. Mal gucken. Auch so eine, vielleicht werde ich mir das dann tatsächlich eher geben, dann
ja,
auch persönlich.
Da will ich auch ganz gerne hin, tatsächlich. Also, ich hatte das ein bisschen ins Auge gefasst, weil am Karat Samstag tatsächlich Schalke 2 in Oberhausen spielt. Aber das ist parallel zu Ambition und da gebe ich, glaube ich, Ambition dann den Vorzug.
So, irgendwas muss es ja sein, ne?
Ja.
Aber vielleicht würde ich dann am Ende Joseph Alexander dann wirklich auch überraschen, die A-Game, der zuletzt ja auch vor gar nicht allzu langer Zeit gegen Wheeler Yuta gekämpft hat, der bei den Wrestling Open regelmäßig zu Gast ist. Das ist auch so sein, bei Beyond auch am Catchen ist. Also schauen wir mal, in welche Richtung das geht. Auch ein Wrestler, der bei Action am Start ist. Aber gucken werden wir auch, wenn es dann am Ende an Tag 2 natürlich sich das Turnier einigermaßen sortiert. Aber an Abend 2 haben wir mal wieder einen ganz klassischen Main-Event. Es ist der Tag 2 Main-Event und es ist One Called Manders gegen den noch relativ frischen Champion, Elia Bloom. Es ist ein Match, bei dem ich eine gewisse Irritation schon mit mir herumtrage, denn ich fand den Zeitpunkt des Titelwechsels zu Ilja Bloom überraschend. Ich hätte mir normalerweise sogar auch denken können, dass Peter Tihany sich noch mal durchmogelt in dem Match. Im Januar hat er nicht. Er hat den Titel verloren, klar, und ist jetzt nicht mehr Titelträger. Und Ilja Bloom, der neue Champion, Riesenüberraschung gewesen. Und jetzt ist es so, dass wir nicht diese Fehde beendet sehen, sondern ein, sag ich mal, Respektsduell zwischen Juan Colt Manders und Ilja Bloom haben. Ja, wie ist dein Gefühl dazu?
Ja, da kann es ja eigentlich nur einen Sieger geben. Das muss Ilja Bloom sein. Der muss jetzt seinen Titel dann verteidigen. Das wird auch sein Ansporn sein müssen für dieses Match. Wir haben das ja letztes Jahr gesehen. Da hatte er ja, sollte er ja eigentlich gegen Peter Tihany antreten um den Titel bei Karat. Das hat ja nicht stattfinden können. Stattdessen hat Manders ja nicht nur Karat, sondern auch den Titel später gewonnen von in einem Entscheidungsmatch gegen Tihany, gegen Bloom in Frankfurt war das, glaube ich, ne? Und dementsprechend haben wir jetzt hier die Chance für Ilja Bloom, sich dafür zu rächen. Die beiden haben eine Rivalität, die aber nicht irgendwie auf Abneigung basiert, sondern auf gegenseitigem Respekt, eben kompetitiver Vergleich hier zwischen diesen Wrestlern. Und da freue ich mich schon drauf. Ich verstehe wohl, dass der Aufbau ein bisschen komisch daherkam, weil das dann letztlich angekündigt wurde, ohne dass wir Manners noch mal gesehen haben. Das ist ein bisschen schade. Aber logisch erzählt ist es trotzdem in der Hinsicht, dass wir da eben diese offene Rechnung für Bloom noch haben.
Das hat sich ja schon, müssen wir ja sagen. Denn allein, dass die beiden ja auch so lange eigentlich they cross path. Die haben schon, wie soll ich sagen, ihre Wege kreuzen sich im vergangenen Jahr. One Called Man, das war einer der hervorstechendsten, relevantesten Wrestler 2025 für die WXW. Und Ilja Bloom war ein anderer wichtiger Teil in den Erzählungen der WXW. Also insofern, das ergibt schon alles Sinn. Es ist auch eine Art der Manifestation für die Titelregentschaft von Ilja Bloom, wenn er One Called Man das besiegen kann. Ich würde auch leichte Favoriten-Vibes ihm geben und nicht One Called Manders. Also es ist für mich spannend. Trotzdem bleibt meine Irritation. Sie kann ganz ehrlich nicht ausgeräumt werden, weil ich schon krass gefunden hätte und auch cool gefunden hätte. Hätten wir tatsächlich am Main Event Tag 2 wirklich dieses Event gehabt, dieses Match gehabt, Tihany gegen Bloom, weil das hätte das Ende erzählt. Man hat es vorgezogen. Vielleicht werden die Gründe dafür uns erst im Nachhinein gewahr. Mal schauen.
Ne? Ja, genau. Wir werden sehen.
Ja, wir werden sehen,
warum das alles so gekommen ist.
Genau, wir werden sehen. Aber es ist auf jeden Fall eine coole Ansetzung, weil es mal wieder ein klassisches Main Event an Tag 2 ist. Ich habe jetzt gerade eben gesehen, bei uns im Discord-Forum hat jetzt noch der Karlsruhe geschrieben, Karlsruhe 00. Mhm. Der hat auch mal so ein bisschen geschrieben, wie es ihm so geht. Ich finde es immer ganz interessant. Deswegen wollte ich das nochmal mit reinbringen. Er ist beispielsweise grundsätzlich erstmal total gehypt. Sein erstes Live-Karat. Das ist krass, ne? Weil wenn man überlegt, es gibt immer noch 2026 viele neue Leute, die dann zum ersten Mal kommen. Hat schon einen krassen Fokus auf Japan, freut sich sehr auf Hashimoto, vielleicht mal wirklich gegen Dieter. Und seine Hoffnung ist, dass es am Ende vielleicht einen Stare-Down zwischen Hashimoto und Naito gibt. Ja, das wäre schon cool, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Er ist tatsächlich einer der Kritiker bezüglich Ilja Bloom. Auch eine Sache, die ich total gut finde. Vielen Dank, dass du es uns geschrieben hast, weil es ist nachvollziehbar. Es gibt, glaube ich, bei Ilja Bloom so die Sache, die ihn total geil finden und dann die Sache, die ihn gar nicht mit ihm connecten können. Das zeigt sich übrigens auch in den unterschiedlichen Regionen, in denen die WXW auftritt. Nicht überall bekommt Ilja Bloom so starke Reaktionen, wie es beispielsweise in Oberhausen der Fall ist. Ne? Und ich glaube, auch hier muss natürlich die nächste Welle noch kommen, dass er als Titelträger auch seinen Charakter ein bisschen verändert. Oder wie siehst du das?
Wer verändert seinen Charakter?
Ich finde, Ilja Bloom müsste seinen Charakter jetzt als Titelträger ein bisschen verändern. Diese Debris-Sache kann jetzt in meinen Augen nicht mehr so richtig gut funktionieren.
Ja gut, nee, da hast du schon recht. Weiß ich nicht. Habe ich mir ehrlich gesagt noch keine großartigen Gedanken zu gemacht.
Deswegen frage ich dich ja.
Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der jetzt bei 16 Karat Gold mit einem Ska-Theme rauskommt und plötzlich anfängt zu tanzen. Das ist ja nicht Ilja Bloom.
Nein, ja, das muss auch nicht sein. Aber ich glaube, du musst ja, also die Frage ist halt, wird das Ende von der Erzählung generell und werden wir ihn dann vielleicht gar nicht mehr sehen? Könnte ja auch im Bereich des Möglichen sein, ne? Dass das auch das Ende von Bloom ist.
Sagst du ja seit Monaten, dass wir den lange nicht mehr, bald nicht mehr sehen werden. Aber er ist ja jetzt halt Champion erstmal, ne? Und ich weiß ich nicht, das wäre schon merkwürdig, wenn der jetzt hier den Titel direkt wieder droppen würde.
Glaube ich auch. Aber dann bräuchte ich tatsächlich so schon jetzt eine andere Nuance von Bloom. Weil ich glaube, der Titel Jäger Bloom kann nicht der
Nee, das ist ja
Träger sein. Ne?
Das ist ja absolut richtig, aber ich weiß jetzt nicht, ob das darauf hinausläuft, dass er sich anders präsentiert. Keine Ahnung.
Müssen wir mal abwarten. Ich kann aber, wie gesagt, auf jeden Fall nachvollziehen, wenn dann einige Leute da so ein bisschen Schwierigkeiten mit ihm haben. Vielleicht ist er dann derjenige, keine Ahnung, am Ende ist derjenige, der dann der neue Schützling von Vorbeck ist, um den Titel zu behalten. Ja. ist alles möglich, auf jeden Fall. Aber fernab.
Ich weiß nicht mal, wenn du.
Ja, ich denke schon wieder zu viel drauf rum, ich merke schon. Ja. Aber davon ab, auch davon, von diesem Konglomerat, Mendes, Blum, Ahura, Tiani, die alle ja irgendwie in einer großen Fehde einander gemixt waren, haben wir ja noch andere Fehden, die wahrscheinlich auch beendet werden, da gehe ich mal von aus. Hast du denn noch so offensichtliche Matches, die wahrscheinlich kommen werden? Für mich ist es auf jeden Fall so, dass wir zumindest eher an Tag 3, aber kann auch Tag 1 sein, The Grind gegen Planet Gojira um die Tag Team Titel.
Ja, ja, das werden wir sehen. Ja, davon gehe ich aus. Wie gesagt, ich hatte eben schon mal gesagt, dass vielleicht ja noch Axel Tischer und Mudo sich nochmal zusammenfinden werden, um auch nochmal ein Tag Team Titel Match zu bekommen. Das ist so offensichtlich. Naja, sonst. Das wäre die ganz großen Erzählungen eigentlich durchgegangen, die WXW hat, ne?
Ja, die Frage ist halt noch, was passiert mit Minoru Suzuki? Was macht der an Tag 3?
Kann ich dir nicht sagen, weil Minoru Suzuki alles zwischen Comedy und ich hau dir ins Gesicht ganz gut drauf hat. Ne? Also, ja. Je nachdem, wie die den einsetzen werden, keine Ahnung, du.
Ja, also es ist halt die Frage, ne? Müssen wir mal gucken. Ich hatte tatsächlich schon ein bisschen das Gefühl, ein Dieter Schwarz-Suzuki-Match kann ich mir ganz gut vorstellen.
Ne? Sehr cool.
Also ich glaube schon, dass du das eher so machst, dass du ihn gegen ein Talent stellst, der in der WXW beheimatet ist. Kann auch Amanda, ja, kann auch Axel Tischer sein. Ja.
Ja, ja, das ist eigentlich auch so ein Ding, wo er sich ganz gut sieht immer. Immer das Öftere gegen solche Leute, ja.
Oder du machst halt wirklich das offensichtliche Bobby Ganz mit Suzuki-Gedächtnisfrisur. ja, und das hatten wir ja letztens. Wir hatten ja letztens die Bobby Ganz Minoru Suzuki-Gedächtnisfrisur. Und du machst dann Loser Leaves Hair.
Loser Cut is Hair einfach so.
Loser has to cut his hair. Mensch, I don't know. Also könntest du ja irgendwie erzählen, also auch Bobby Ganz gegen, es wäre ja auch genau das, was wir vorhin angesprochen haben, die Erzählung zu Bobby Ganz, dass er wieder zu neuer Stärke findet. Wenn es die Möglichkeit gibt, einen Sieg gegen Suzuki zu holen, glaube ich, wäre ihm auch viel geholfen. Ne?
Ja, klar.
Ja, also ich glaube, da ist auf jeden Fall eine ganze, ganze Menge drin. Wir sind jetzt hier mal ein bisschen durchgegangen. Wir freuen uns natürlich auf etliche Tage geilem Wrestling. Wir werden viel zu viel ungesunde Pizzen konsumieren. Wir werden das ein oder andere alkoholische Getränk konsumieren. Wir werden wahrscheinlich auch in der Catch-WG wieder stundenlang das neue WWE-Spiel zocken, was ich für viel zu viel Geld gekauft habe.
Oh nein.
Ja, wir freuen uns.
Dann müssen wir den Catch-WG-Titel in das neue Spiel implementieren.
Auf jeden Fall. Müssen wir gleich als erstes machen, vielleicht schon am Donnerstag. Ja. Wir freuen uns darauf, uns mit euch zu unterhalten, zu gucken, wer es dann wirklich schafft, was mit Ahura passiert und einfach eine geile Zeit zu haben, denn es ist wirklich, die Karat-Zeit ist, glaube ich, für uns alle ein absolutes Highlight, einige Tage Essen, Oberhausen wirklich zu machen und einfach Wrestling zu genießen und Wrestling zu lieben als das, was es ist, denn es trägt uns nach über 20 Jahren allein Karat einfach immer noch alle zusammen und das ist ja eine feine Angelegenheit. Wir freuen uns darauf, schreibt uns mal, was ihr denkt und schreibt uns mal, wer eurer Meinung nach das Karat gewinnt und das will ich aber natürlich auch noch von dir wissen, lieber Stricker. Pistole auf die Brust, wer gewinnt das Karat?
Ja, dann Ahura halt, ne?
Ja, Alter. Ja, ist eure Wank, gell? Oh Gott, was soll man machen, ey? Oh, ich hab gar keinen Bock auf Tihani, ey. Wirklich, ich hab keinen Bock. Ich hab so Angst. Ich hab so Angst, dass, ne, dass ich denke, ja, Ahura gewinnt und dann
dieser
gewinnt
Hass, Tihani. Der hier durch die Luft schwebt.
Ja, der ist schon da. Also ohne Scheiß. Es gibt zwei Namen, die ich auf keinen Fall will. Das ist Dulnik und Tihani. Ich will bei beiden nicht.
Oh, Dulnik, das muss nicht sein.
Komm, let's go. Ich sag auch Ahura. Komm. Mit der Gefahr, dass es wirklich.
Wir werden weinen geht. Am Ende mal, wenn es nicht passiert.
Ja, aber das ist krass, dass du mit 40er Männer noch zum Weinen bringst wegen des Catches. Also, wie geil kann es sein? Also, insofern, ich weiß, du bist jünger. Du wirst erst noch 40 im Laufe des Jahres.
Ja? Danke.
Also, ihr Lieben, es hat mich sehr gefreut. Wir hören uns ganz bald und lasst mal einen Kommentar da, wie es euch so gefallen hat. Macht's gut, ihr Lieben.
Und tschüss.